Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Ein paar Stunden ist es her, dass der Bundesrat all die Massnahmen, die Verschärfungen bekannt gegeben hat. Roger Schawinski, guten Morgen.
Guten Morgen, wir haben ja gestern schon zwei sehr spannende, eindrückliche Stunden darüber geredet im Talk Radio. Und jetzt am Tag danach geht es natürlich weiter, ist ganz klar.
Was so eine Nacht danach, sind deine Überlegungen heute, was ist dir aufgefallen, was sind deine Eindrücke heute?
Also, wenn man die Zeitungen anschaut, gibt es ziemlich viel Kritik. In der NZZ heisst zum Beispiel, es ist nicht 5 vor 12, das ist etwas, ein Sprüchli von der Frau Sommaruga vor ein paar Tagen. Es ist nicht 5 vor 12, sondern High Noon, also Punkt 12. Und der Christian Althaus, der Epidemiologe, hat ja bei uns bereits vor 10 Tagen gesagt, es sei bereits 3 am Morgen. Im Tagesanzeiger wird festgestellt, dass verglichen mit dem Ausland Massnahmen, die in der Schweiz und im Kanton Zürich jetzt angeordnet worden sind, weniger weit gehen. Und der Bundesrat, so wird er gesagt, wichtige Wünsche von der Wirtschaft eben höher. Das sei eine riskante Strategie. Das Risiko tragen dann aber dafür die Schwächsten.
Was sagst du zu den Aussagen von der Bundesrat?
Also, Simonetta Sommaruga hat zum Beispiel gesagt, einen zweiten Lockdown wollen wir nicht. Ja, das ist der Konsens in dem, sie hat gesagt, das ist der Konsens in diesem Land. Richtig. Aber wir wenden nicht. Aber vielleicht wäre bei den heutigen katastrophalen Zahlen sinnvoll, wenn auch schmerzhaft ist, also eine falsche Botschaft, psychologische Barriere wird aufgebaut, um etwas vielleicht Notwendiges dann können anzuordnen. Die Bevölkerung wird nicht auf die Möglichkeit vorbereitet. Ganz anders sind ja die Massnahmen in Deutschland und in Frankreich, obwohl Deutschland noch viel tiefere Zahlen hat. Und der Alain Berset, es ist noch nicht zu spät. Wir sind noch nicht in einer Situation, in der wir nichts mehr ändern können. Ja, aber was heisst denn das? Ändern kann man immer, aber was ist die Wirkung? Und fraglich ist natürlich, ob man den richtigen Zeitpunkt dafür verwünscht hat. Weil wenn man es später macht, dann müssen die Massnahmen umso heftiger sein. Oder Simonetta Sommaruga, sie hat gesagt, wir wollen möglichst schnell zurück zur Normalität. Das ist aber ein falscher, völlig irreführender Ansatz. Von schnell zur Normalität kann überhaupt kein Rede sein. Der Virus wird uns leider noch sehr lang beschäftigen und einschränken. Fachleute gehen von mindestens 1 bis 2 Jahren aus. Und das im besten Fall. Und Frau Sommaruga auch noch, man habe keine Zeit zu verlieren. Aber das hat man ja gemacht. Die Zahlen sind desaströs. Man hätte vor Wochen handeln können und hat viel Zeit verloren. Und nochmal der Alain Berset, wir kommen gemeinsam durch diesen Herbst. Das ist wohl richtig, aber wie kommen wir durch den Herbst? Es ist alles schwammig, Gesundwetter ist nicht klar. Deutschland und Frankreich haben klare Massnahmen entschieden, haben klare zeitliche Limiten angesetzt, bei uns alles das nicht. Und darum fragen wir uns jetzt heute, ist jetzt das too little too late oder ist das genau das Richtige oder ist es zu viel? Und wir werden genau das mit unseren Hörerinnen und Hörern auch im heutigen Tag Radio diskutieren.
Die Leitungen sind offen, unsere Telefonnummer immer die gleiche, einfach zu merken, 0842 01 01 01. Anrufen, mitdiskutieren, 0842 01 01 01. Die Hauptsendung am Donnerstag, 29. Oktober, der Talk Radio mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski, mit Expertinnen und Experten und natürlich mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Telefonnummer 0842 01 01 01. Zuerst reden wir jetzt aber mit einem Experten, der Daniel Binswanger, Journalist vom Online-Magazin Republik. Gestern haben wir schon mit ihm können diskutieren, heute wieder für dich der Leitung, Roger. Daniel Binswanger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Daniel, ich habe gestern Abend, ich meine ja gestern schon miteinander geredet, habe ich den Emmanuel Macron gesehen, wie er zu der französischen Republik Nation geredet hat. Du bist ja lange Jahre bist in Frankreich gewesen. Er hat ganz klare Angaben gemacht. Er hat von 40'000 Ansteckungen pro Tag, wenn wir auf 5'000 runtergehen, hat das Ganze auf einen Monat beschränkt. Bei uns, der Bundesrat, hat nicht so konkret geredet, obwohl die Lage in Frankreich und in der Schweiz fast vergleichbar ist. Wie beurteilst du das?
Ja, ich meine, der Vergleich ist natürlich tatsächlich einigermaßen erschütternd und sehr aussagekräftig. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland im Übrigen. Frau Merkel hat das erst deutlich sich äußert und scharfe Massnahmen ergriffen. Der Macron hat erstens mal völlig ungeschminkt gesagt, wie dramatisch die Lage ist, was aus Schweizer Perspektive einem schon ein bisschen verwirrt, weil die Situation in der Schweiz ist noch mal ein ganzes Stück schlechter. Nicht was die Spitalsituation anbelangt, dort sind die Franzosen tatsächlich schon mehr in der Defensive, aber einfach was die Fallzahlentwicklung anbelangt. Und man sieht, dass dann halt so ein zentralistischer Staat in so einer Notsituation sich kann durchringen zu einschneidenden Massnahmen. Und man sieht halt auch, dass in der Schweiz das wirklich jetzt in ganz, ganz bedenklichem Mass nicht stattfindet.
Gut, du hast noch erwähnt, Angela Merkel, sie ist Wissenschaftlerin, sie ist glaubwürdig, hat Überzeugungskraft und hat harte Massnahmen in Deutschland durchgebracht, härter als in der Schweiz, obwohl dort die Ansteckungen etwa 4 oder 5 Mal tiefer sind. Ist das auch der Unterschied, dass die Frau... Ja, also, dass bei uns eben eine Frau Sommaruga dort sitzt, die nicht eine ähnliche Ausbildung hat, auch der Herr Berset nicht, die einfach nicht die Autorität haben, um sowohl im Kabinett, in der Regierung und vor dem Volk so können auftreten, wie jetzt eben eine Angela Merkel.
Ja, ich glaube, es hängt natürlich am Föderalismus, es hängt an der völlig diffusen Verantwortlichkeiten innerhalb vom Bundesrat, oder? Wir wissen ja bis heute nicht, wie das immer ist mit den Kollegialbehörden, wer da eigentlich was so ganz genau vertritt. Und es hängt vielleicht tatsächlich auch einfach an mangelndem Verständnis von den Verantwortungsträgern dafür, wie dramatisch die Situation ist. Und heute sind wir einfach in einer Situation, wir müssen das jetzt alle bemühen, dass es trotzdem gut geht. Vielleicht haben wir Glück und es geht gerade noch mal knapp gut. Aber es besteht ein grosses Risiko, dass wir Ende nächste Woche werden müssen anfangen zu reagieren auf die Intensivstationen. Das Risiko ist sehr real. Es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und dass die Schweiz als Land in diese Situation hineinkommt, ist einfach absolut inakzeptabel.
Ja, jetzt haben wir aber eben in Frankreich, wie du sagst, ist es fast noch schlimmer. Dort haben wir Zentralismus, in der Schweiz Föderalismus. Man kann nicht sagen, das ein oder das andere System hat besser funktioniert. Beide haben nicht gut funktioniert.
Ja gut, also es ist natürlich so, dass überall in Europa wird man einigermaßen überrollt von der zweiten Welle in unterschiedlichem Maß. Ja, also die Schweiz gehört jetzt leider zu den Ländern, die sich am allerschlechtesten schlagen. Es ist sicher so, dass alle Staatsformen in so einer Krisensituation ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Nur, was wir im Moment einfach beobachten können in der Schweiz, dass wir in einer Situation, wo man weiss, dass jeden Tag, wo man abwartet, zu Toten führen wird. Und Bundesbern lässt sich 6 Tage Zeit, um halbwegs akzeptable Beschlüsse zu fassen, einfach weil man noch in den föderalistischen Konsultationsprozess rein muss. Das ist ein derartiger Wahnsinn. Das wird Menschen einfach kosten. Und es wird uns potenziell in eine Triagierungssituation hineinführen. Das lässt sich nicht mehr rechtfertigen.
Muss man sagen, die Reagierung heisst, man muss dann entscheiden, welche Patienten man kann zum Beispiel in ein Intensivbett rein tun und welche nicht, weil der Platz nicht da ist. In Frankreich sind ja weitere Massnahmen beschlossen worden, wie Restaurantschliessen, aber auch Reisen innerhalb vom Land zwischen den Provinzen werden am Sonntag verboten. Etwas Ähnliches ist in der Schweiz überhaupt nicht zur Diskussion. Wir haben es heute Morgen auch gehört in den Staumeldungen, es wird Auto gefahren und wird gestaut wie eh und je.
Ja, also Tanja Stadler von der ETH hat ja gestern Google-Bewegungsprofil veröffentlicht auf Twitter und man sieht dort einfach, es hat sich nicht geändert. Der Verkehr hat nicht abgenommen, die Frequentierung von der Innenstadt hat nicht abgenommen. Es ist zu hoffen, dass das in den nächsten Tagen scharf dreht. Aber wenn dem nicht so sein wird, dann werden die Massnahmen einfach nur einen sehr, sehr mäßigen Effekt haben. Ja.
Eben, mittlerweile weiss man, die beste Massnahme sind Kontaktbeschränkungen. Man sollte möglichst wenig Kontakt mit möglichst wenig Leuten haben. Das muss erreicht werden. Aber wenn die Leute überall rumfahren und überall rumlaufen, dann ist das natürlich nicht zu erreichen.
Absolut. Ich meine, dass man zwischen jetzt, dass man so quasi sagt, man kann nicht in der sehr, sehr kleinräumigen Schweiz, wo die Leute vielleicht auch zum Arbeiten pendeln, zwischen verschiedenen Kantonen und so weiter, dass man sagt, so quasi ein Reiseverbot ist relativ schwierig durchzusetzen. Das ist noch einigermaßen nachvollziehbar, aber ob man wirklich das Mögliche ausgereizt hat, um Mobilität und Begegnungen zwischen den Bürgern unterbinden, Stichwort Restaurants und Barschliessen, oder verbindlichere Vorschriften machen für Homeoffice. Das sind alles ganz entscheidende Sachen. Und man sieht einfach, dass man da mit den Massnahmen auf alle Fälle noch nicht so weit gegangen ist, wie man hätte können gehen.
Danke vielmals, soweit Daniel Binswanger vom Online-Magazin Republik. Dir alles Gute, schönen Tag und bleib gesund, Daniel.
Ja.
Danke vielmals, okay. Daniel Binswanger von der Republik. Wir gehen weiter zu unseren Hörerinnen und Hörern. Da haben wir aus dem Schwarzwald der Martin in der Leitung. Martin, guten Tag.
Guten Morgen an Radio 1, da ist der Martin aus dem Schwarzwald.
Ah, der Martin, die Stimme kenne ich noch von ganz früher. Jawohl.
Ja, das
Martin Mischler, richtig,
genau.
Oder?
Sei gegrüßt.
Genau.
Sei gegrüßt.
Genau.
Seid gegrüßt. Sei gegrüßt.
Gut, also.
Folgendes, ich wohne im Schwarzwald, arbeite in der Schweiz und wir sind ganz Sommer durch teilweise konsterniert gewesen, wie in der Schweiz, sorglos in den Einkaufsmeilen ohne Maske zirkuliert worden ist, ohne Social Distancing, ohne etwas. Wenn amix die Schweizer zu uns kommen, gehen einkaufen, dann muss der Ladenbesitzer sich meistens daran erinnern, dass bei uns seit dem März Maskenpflicht ist in den Läden. Mich wundern die Zahlen nicht. Was man jetzt aber kann sagen, wenn man beispielsweise Länder anschaut, wie Südkorea oder Neuseeland. Das sind ja Länder, die relativ wenige Corona-Zahlen haben. Die haben
sehr wenig.
Neuseeland hat einen sehr harten Lockdown. Südkorea ist ein bisschen anderer Weg gegangen. Die haben versucht, das Wirtschaftsleben zu halten. Aber ganz strenge Hygienevorschriften. Und ohne die geht es nicht. Oder? Wenn du willst, dass ein Geschwindigkeitslimit eingehalten wird, was machst du? Du machst eine Vorschrift und du verhängst einen Buß. Sonst läuft nichts. Genauso wie es mit Corona. Also die Schweiz wird müssen nachdoppeln, habe ich so den Eindruck, und ähnliche Massnahmen ergreifen, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, oder vielleicht sogar noch schärfer, je nachdem, wie die Zahlen aussehen.
Jawohl, also danke vielmals Martin für deine Beurteilung aus dem Schwarzwald. Dir alles Gute und bleib gesund, gell?
Danke vielmals.
Danke Martin, merci. Danke vielmals. Tschüss. Dann gehen wir weiter zu der Radio 1 Hörer, der Anna. Guten Tag, Anna.
Ja,
Anna,
guten Morgen.
Hallo, guten Tag. Sorry.
Hören Sie mich gut?
Sehr gut.
Hervorragend. Loud okay, and clear.
Nicht so eine gute Leistung. Ich möchte eigentlich etwas sagen zu der Kritik am Bundesrat. Und zwar finde ich es eigentlich ein bisschen lächerlich, sogar manchmal fast ein bisschen kindisch, schon seit Beginn von der Pandemie, wie das bei uns in der Schweiz läuft. Mich macht es eigentlich sehr nachdenklich, dass egal was der Bundesrat beschließt, er wird immer beschossen und kritisiert. Ich habe manchmal das Gefühl, wir warten nur immer wieder auf so eine neue Sitzung vom Bundesrat, dass wieder die einen können sagen so und die anderen können sagen anders. Und ich glaube, wir haben einfach ganz, ganz viele Leute in der Schweiz, die einfach gar nicht bereit sind, da mitzuschaffen und mitzuhelfen. Also ganz viele Leute, die einfach, wo der Wohlstand bei uns in der Schweiz ist ja immer noch so hoch und wir jammern immer noch auf so hohem Niveau, dass wir uns das
wieder
leisten können,
so kindisch zu tun in einer Angelegenheit. Also gut, wir leben immer noch in einer Demokratie. Meinungsfreiheit ist gewährleistet, dass Leute das anders beurteilen, das wollen wir aufrechterhalten, auch in der Pandemie. Aber ich bin nicht ganz einverstanden mit deiner Einschätzung, weil wo der Lockdown verfügt worden ist im März, da hat eine weitgehende Zustimmung geherrscht, da ist man total hinter dem Bundesrat gestanden und hat das gut gefunden. Alle haben, oder fast alle gibt es ja nie, aber fast alle haben das gut gefunden. Aber dann, wo es aufgegangen ist, dort ist Kritik losgegangen. Dann sind die einen eben der Meinung, es ist zu schnell, die anderen zu wenig schnell. Und jetzt sind wir einfach im Schlamassel. Und dass man dann anschaut und sich fragt, hat der Bundesrat nicht schon vor 3 Wochen, vor 4 Wochen müssen handeln und die Massnahmen ergreifen und eben nicht so Sprüche machen, wie es ist 5 vor 12, wie zum sagen, ja, man hat jetzt so ein bisschen Zeit, aber es ist noch nicht ganz so weit. Das finde ich nachvollziehbar, Anna.
Ja schon, aber weißt du, das sagst du jetzt, 3 Wochen später, aber hätte der Bundesrat vor 3 Wochen schon richtig auf die Pauke geschlagen, dann hätte es sehr viele Leute gehabt, die gesagt hätten, ja, so ein Zeich, und das machen wir nicht, und da halten wir uns sicher nicht dran, das ist wieder Angstmacherei. Ja, ich glaube einfach...
Das stimmt, aber der Bundesrat ist auch die Schuld an dem. Bundesrat ist auch schuld an dem. Wenn Herr Berset mal gesagt hat, wir können Corona, heisst, wir haben alles im Griff, man hat alles aufgemacht, man hat das Testen nicht aufgefahren. Die Schweiz ist eines der Länder, die am wenigsten getestet hat, unter anderem aus Kostengründen, obwohl wir eigentlich das reichste Land sind. Man hat das Contact Tracing nicht aufgefahren. Und jetzt heisst, man sei am Anschlag, was natürlich nicht stimmt. Man ist völlig überrannt worden. Das ist passiert. Und man hat auf dem, Plazet hat man da, also auf dieser Ebene, hat man einfach die Bevölkerung richtig vorbereitet auf das, was kommt. Obwohl sehr viele oder fast alle Fachleute gesagt haben, im Herbst kommt die zweite Welle.
Ja, also vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich stimmt. Und anders muss ich sagen, ja, muss nach wie vor nochmal sagen, dass ich einfach den Eindruck habe, egal was man bei uns in der Schweiz bestimmt, wir haben dermaßen das Gefühl, oder jeder Einzelne, wir sind so frei und so ein freies Land und ich darf machen, was ich will da und niemand hat mir etwas zu sagen.
Gestern hat das ist Herr etwas anderes.
Ich glaube, es ist sogar ein Herr aus der Politik, wo sich wirklich so ein bisschen lächerlich darüber gemacht hat und glaube auch gesagt hat, ja, irgendwie hat jetzt 9 Leute eingeladen.
Ah, Tommy Walter, ja. Tommy Walter von der SVP war das, genau, wo wir da
aufgestanden haben. Ja, glaube auch aus der Politik. Ja, ich glaube es auch, ja.
Genau. Und
also,
ja. Sorry, ich finde, wenn jemand nur schon so viel Geld hat, dass er überhaupt 9 Leute kann einladen kann, dann geht es dieser Person einfach so gut, dass die auch 11 oder 12 oder 13 einladen. Und dann ist es eigentlich völlig gleich, was mit den anderen Menschen passiert. Es gibt einfach immer noch viele Menschen, die sehr, sehr egoistisch das nur für sich behandeln.
Es ist einfach so, wenn einer angesteckt ist und ein Superspreader ist und er in einer Gruppe ist von, sagen wir, 30, dann kann er aufs Mal 8 oder 9 anstecken. Wenn er aber in einer Gruppe ist von vielleicht eben 9 oder 10, kann er vielleicht nur 4 anstecken. Das ist so Berechnungen, die Experten gemacht haben. Und darum muss man die Zahlen runterbringen. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig kommuniziert worden. Warum so wenig? Weil auf diese Art und Weise kann man die Zahl von denen, die angesteckt werden, massiv runterbringen. Und man hat das einfach verordnet gestern, aber nicht erklärt, was der tiefere Grund ist. Und viele empfinden das einfach als Schikanen und nicht durchführbar und nicht kontrollierbar. Und das finde ich schade, ja, Anna?
Ja, genau. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich muss sagen, okay, vielleicht müssen wir es so noch erklären, dass auch dahinter liegt, dass man versteht, warum man dann welche Massnahmen jetzt anordnet, oder? Aber ich möchte schon trotzdem wirklich einfach alle in diesem Land bitten, also ich bin selber Asthmatikerin, und ich habe jetzt nicht Angst, aber ich will einfach schauen, dass es nicht unbedingt mich in der grossen Masse aufhalten. Ja, es gibt viele Leute, die krank sind, Vorerkrankungen haben, oder auch Menschen, die schon andere Menschen wirklich verloren haben an dem Virus. Und ich glaube, denen gebührt einfach auch ein bisschen Respekt und nicht so sich zu fest lächerlich über das Ganze zu machen.
Danke, Anna. Danke, das sind eindrückliche Worte. Dir alles Gute und bleib gesund, gell, Anna?
Ja, auf jeden Fall, ihr auch.
Danke vielmals.
Okay, schönen Tag, danke.
0842 01 01 01. Katrin, wir kommen gerade zu dir. Zuerst gehen wir jetzt mal in die Region, die natürlich extremst betroffen ist von den Massnahmen. Das ist natürlich die ganze Nachtszene, Bar und Clubleben. Das ist jetzt stillgelegt. Und da haben wir den Alex Bücheli von der Bar- und Clubkommission jetzt hier in der Leitung. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen miteinander.
Alex, wir hören uns wieder mal. Letzte Woche haben wir schon darüber geredet und dort habe ich das Gefühl gehabt, du hast darum gebettelt fast schon, dass eben Schliessungsbefehle kommen, damit ihr dann auch könnt, finanzielle Unterstützungen anfordern. Jetzt ist das passiert. Also du bist aus deiner Sicht, weil mit 50 Leuten kann man ja die Nachtlokale gar nicht irgendwie wirtschaftlich führen, bist eigentlich zufrieden. deine Ziele sind jetzt eigentlich auf eine Art und Weise erreicht, wo du dir vielleicht nie erhofft hast, aber wo wahrscheinlich unter diesen gegebenen Umständen das Beste ist.
Ich glaube, das heisst zum Schluss richtig, oder? Unter den gegebenen Umständen, oder aufgrund von der Ansteckungszahlen, die zunehmen, aufgrund dafür, dass von den Schutzmassnahmen her die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, ist der Entscheid vom Bund gestern eigentlich der richtige Entscheid gewesen. Der hat jetzt mal für Klarheit gesagt, es ist jetzt wie klar, dass eben Clubs hat ja explizit, sind ja explizit geschlossen. Das ist jetzt die Klarheit im Härtefall, das ist der, was es braucht, um sich jetzt eben eigentlich darauf zu fokussieren, wie kann man das wirtschaftliche Überleben von dieser Szene garantieren.
Aber im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich, Bars und Restaurants bleiben offen. Der Michel Beckler, der 13 Betriebe hat in der Region Zürich, er sagt heute, und hat es uns auch schon länger gesagt, unter diesen Umständen, vor allem wenn die Umsätze so zurückgehen wie seit 10 Tagen, wäre es besser gewesen, man hätte dort auch geschlossen. Was hörst du aus dieser Richtung?
Das ist eine extrem schwierige Frage, oder? Natürlich erinnert mich jetzt die Situation von der Restaurants ein bisschen an die Situation von der Clubs, wo wir schon vor Wochen drin gewesen sind. Man kann zwar offen haben, aber die Wirtschaftlichkeit ist wie nicht mehr gegeben. Und der Bund will aber ganz klar ja nicht alles runterfahren, weil ja auch ein gewisses soziales Leben irgendwie zulassen. Widerspricht sich natürlich zum Teil auch ein bisschen selber, indem dass er sagt, bleibt daheim, aber das Restaurant bleibt man gleich irgendwie offen und das soziale Leben soll nicht ganz irgendwie runtergefahren werden. Und das ist eine extrem schwierige Situation. Wichtig ist es aber eigentlich jetzt dabei zu sagen, hey, wenn jetzt jemand entscheidet, freiwillig, dass der Betrieb zuzumachen, weil das einfach wirtschaftlich nicht mehr aufgeht, dass so ein Betrieb genauso Anspruch auf Unterstützung hat, wie die Betriebe, die jetzt härtefallmässig geschlossen sind. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Ansatz, oder?
Das wird aber nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, weil die Grundlagen von der Schliessung, einfach was darum gegangen ist, im Parlament festzulegen, mit diesem Mietzinserlass hat man gesagt, dort, wo eben eine Schliessung angeordnet worden ist, dort hat man das durchgebracht. Aber dort, wo das auf einer sogenannten freiwilligen Basis ist, wo eben auch eine wirtschaftlich vielleicht vernünftige Basis ist, dort passiert es nicht, Alex.
Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Das kann gut sein. Es ist uns natürlich, habe ich auch letzte Woche gesagt, oder ganz bewusst, dass in unserem Rechtssystem die freiwillige Schliessung die schlechteste von allen Varianten ist. Das ist leider so. Es ist aber jetzt natürlich klar, dass es jetzt extrem schwierig irgendwie, man will nicht das Ganze runterfahren, oder? Also, Gastronomie, das ist irgendwie der Entscheid, ist irgendwie klar gewesen.
Jetzt muss man sagen, man okay. Zum Beispiel in Deutschland und Frankreich hat man das zeitlich begrenzt, oder? Bei uns sind die Massnahmen ja zeitlich unbegrenzt. Wie findest du denn das?
Das ist eine von diesen Schwierigkeiten, oder? Wir haben eigentlich im Moment keine Perspektive. Wir können zwar verstehen, dass man im Moment nicht Ansagen macht, dass es dann ab Dezember wieder kann stattfinden oder geöffnet ist, weil das ist unmöglich aufgrund von der Dynamik vom Virus. Was jetzt aber eigentlich viel wichtiger ist, und wir haben gestern auch Kontakt mit einem Bundesamt für Gesundheit noch, ist, dass man jetzt, also gerade jetzt aus der Sicht von der Nachtkultur, dass man zusammensitzt, jetzt schon, dass man in eine rollende Planung irgendwie reingeht, um eben so eine Perspektive zu schaffen. Ob jetzt irgendwie das dann sinnvollerweise im Januar oder früher oder irgendwann wieder angefangen wird, dass Kultur in der Nacht stattfindet, geht jetzt weniger darum, oder? Ab wann? Sondern es geht jetzt darum, wie antizipieren wir das, damit wir eine Perspektive bekommen. Weil keine Perspektiven, oder du hast es am Anfang wie gesagt, auf einer Seite sind wir zwar so wie erleichtert über die Klarheit von der Situation. Wir sind aber natürlich traurig, weil das Geschäft zuzumachen ist traurig, wir vermissen die lachenden Gesichter, das ist emotional nicht einfach, gell? Also auch wenn das vielleicht so tönt. Und das wird nochmal belastet halt damit, dass wir im Moment nicht wissen, hey, was ist Perspektive. Aber es ist jetzt falsch zu verlangen vom Bund, dass er sagt, ab Januar ist es wieder normal, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern wir regen an und möchten auch vom Bund, dass wir jetzt zusammenarbeiten, um gemeinsam eine rollende Planung zu entwickeln, um die Perspektive zu haben.
Danke vielmals, Alex. Rollende Planung ist vielleicht das Wort, das man sich sollte merken. Perspektiven ebenfalls. Danke dir vielmals und liebe Grüße an dich und an deine Kollegen und bleiben alle gesund.
Danke. Danke euch auch und auf ein anderes Mal. Macht's gut.
Danke vielmals.
Tschüss, ciao Alex.
Alexander Bücheli von der Bar und Clubkommission. Wir sind gerade zurück in wenigen Augenblicken.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski uns zugeschaltet aus dem Homeoffice. Und da in der Leitung haben wir die Radio 1-Hörer Katrin. Danke fürs Warten. Deine Meinung, Katrin?
Merci vielmals. Also, Sali Roger, Sali Marc, ich bin im März, habe ich schon mal mit euch geplaudert, oder April, ich weiss nicht mehr. Wir haben seit dem August, haben wir in der Berufsschule Aarau, haben wir Maskenpflicht, und zwar überall, auch in der, also auch die Schüler in den Klassen und so. Und wir haben
ihr das als Schulleitung? Haben die das als Schulleitung angeordnet, oder ist das
jawohl,
euch ja, vom Regierungsrat vorgeschrieben worden? Oder
der Regierungsrat hat es empfohlen, aber unser Schularzt hat gesagt, das ist das Beste. Und wir haben Touchwood bis jetzt noch keine Lehrperson, die positiv getestet worden ist, obwohl sehr viel auch von in meiner Klasse positiv sind. Ich habe jetzt wieder seit gestern eine ganze Klasse im Homeoffice, und ich bin ein bisschen enttäuscht vom Bundesrat. Ich habe eigentlich gedacht, dass er den ganzen November wird uns wie der Uni Homeoffice verlangen, dass wir einfach die Kette können stoppen. Bei uns denke ich, wir werden so weiterarbeiten, und klar ist nicht das Gelbe von Mai, wenn wir zum Teil Schüler im Homeoffice haben, und aber man muss jetzt einfach da durch. Ich verstehe es
nicht mehr.
Ja?
Ja. Entschuldigung. Katrin, ich gratuliere dir und euch überhaupt für eure Massnahmen, aber die Frage ist jetzt folgende. Okay, wenn jetzt also ein oder zwei oder drei Schüler positiv getestet werden, wie reagiert man da? Wie reagiert dann der Lehrer oder die Lehrerin? Geht sie dann sich A, gut testen, oder B, in eine Quarantäne?
Oder beides? Es ist so, bei uns sind natürlich die Schüler, außer die Erwachsenen, nur zwei Tage dort. Und ich habe jetzt Folgendes. Ich habe Lernende, die hat sich im Betrieb angesteckt, hat sofort Meldung gemacht, und die Leute sind dann mit ihr in Quarantäne. Jetzt habe ich auch eine Schülerin, die ist in der Klasse gewesen. Wir haben Plexiglas, wir haben Masken. Da ist jetzt die ganze Klasse bis am Freitag in Quarantäne. Die Lehrer, ja, bis jetzt hat noch niemand Symptome gehabt. Also es wird bilateral unter uns wird das kommuniziert. Die ist positiv. Jetzt bleiben alle, die rundherum gehöckelt sind, bleiben daheim.
Okay, und testet wird da nicht, um ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr zu wissen, ob da nicht auch noch andere angesteckt sind?
Doch, also Lehrperson, die hat sich krank gefühlt und ist getestet und hat ganz normale Grippe. Also das ist schon, wenn wir Symptome haben, dann nachher wird getestet, auch dass die Schüler dann wieder kommen können.
Aber in Amerika beispielsweise gibt es Regelungen vom CDC, wenn man in Umgebung ist von jemandem, wo positiv ist, und das ist auch im Contact Tracing sollte man in Quarantäne gehen. Das ist eigentlich der Sinn auch vom Contact Tracing. Und nicht, dass man erwartet, ob man Symptome entwickelt.
Nein, wir haben dann, gerade wenn der eine positiv ist, dann gehen alle in der Umgebung gehen in Quarantäne.
Mhm. Okay, also Katrin, wenn wir schauen, wie sich das entwickelt, wie siehst du über die nächsten Tage und Wochen, das Gefühl, Schlimmste steht uns noch bevor, oder haben wir irgendwie das Schlimmste schon bereits überstanden?
Nein, ich denke, es wird noch, die Zahlen werden ansteigen, weil das, die 8000, das ist ja vor 14 Tagen. Bis dann hat man ja nichts gemacht. Und spätestens irgendwie zwei Tage, 14 Tage, wird dann der Bundesrat so clever sein, dass er sagt, Lockdown.
Ja, dann ist dann, ob denn das clever ist, wenn es dann macht, wenn es dann vielleicht bei 15.000 sind pro Tag, dann wird es einfach noch viel, viel heftiger sein und viel schwieriger sein, die Zahlen abzubringen. Je länger man wartet, umso schwieriger wird es sein, den Trend zu kehren, oder?
Es ist schlimm. Also ich bin fassungslos. Und wenn ich dann noch zum Teil Leute höre, die sagen, die Maske ist Blödsinn und so, die könnte ich alle wirklich. Ich sage es jetzt nicht. Schließlich, Gedanken sind frei.
Man wüsste es. Man wüsste es,
ist gut. Ich verstehe das nicht, wie man so Sachen, aber wenn ja Leute über dem Teich sagen, Covid-19 macht 20 Jahre jünger, dann nachher. Nein, ja, wirklich.
Gut. Schaff,
ja, gut. Schaff und Dummheit nicht weh. Das gibt das Gefühl. Nur eine halbe, ja, Stunde.
Schlimmer ist eben beim Donald Trump auch gesagt, er merkt nicht einmal, wie er andere Leute verletzt, aber auch nicht sich selber. Noch viel schlimmer. Und natürlich mit seiner Spezialbehandlung und alles das, was Hunderttausende von Dollar gekostet hat, präsentiert er sich jetzt als Superman. Aber das ist ein anderes Thema. Danke vielmals, Katrin. Genau. Dir alles Gute. Gut. Und bleib gesund.
Merci. Danke, Katrin. Bleibt auch gesund. Merci.
Ja, danke, machen wir. Danke vielmals. 0842 3x01. Also schwer betroffen. Die ganze Event- Branche, Nachtbranche haben wir vorher gehört und natürlich zu den Eventbranchen gehört auch das Hallenstadion. Da haben wir jetzt den Philipp Mußhafen am Telefon. Er ist CEO und Direktor vom Hallenstadion Zürich. Guten Vormittag, Herr Mußhafen.
Guten Vormittag, miteinander.
Grüezi, Herr Mußhafen. Also, wie ist die Situation vom Hallenstadion? Gross haben wir ja, glaube ich, darauf hingefiebert, dass Caroline Kebekus, die grosse, fantastische deutsche Comedian, kann auftreten. Das ist jetzt natürlich gespült, bin ich überzeugt. Eishockey-Spiel gibt es noch bei euch, allerdings ohne Zuschauer. Was bedeutet das für euch und was bedeutet das für den ZSC?
Ja, also Caroline Kebekus, das war gestern gewesen, ja, das war schon wieder Vergangenheit eigentlich. Und ist abgesagt worden natürlich. Und auch das Konzert von Pegasus sind gerade in den Endgesprächen, ob wir das Ende November wollen oder noch weiter planen oder nicht. Wir haben jetzt erstmal Geisterspiel wieder, genau. Ja, es ist ein Schritt zurück wieder. Es ist für uns so ein bisschen wie, ja, jetzt haben wir darauf hingeschafft mit all diesen Schutzkonzepten, haben sehr grosse Investitionen aufgenommen, um das alles wirklich auch gut können umsetzen mit 5-6'000 Zuschauern. Und ja, es ist wie klar, dass das gekommen ist oder dass es wie muss kommen, aber es ist wieder so ein Hammer, den wir jetzt wieder hatten, so eine totale Unsicherheit in der Planung.
Gut, ihr habt dann natürlich weniger Einnahmen, vor allem auch bei der Gastronomie. Aber wie ist es für den ZSC? Müsst ihr jetzt voll die Miete zahlen, obwohl sie überhaupt keine Zuschauereinnahmen mehr haben? Also, natürlich sind die Jahresabo, die zum Teil nicht zurückgezahlt werden oder zum Teil zurückgezahlt werden, ich weiss nicht genau. Aber der Club wird ja auch ganz massiv geschädigt und die Mieteinnahmen sind auf ihrer Seite, bei diesen Mietausgaben auf der anderen Seite.
Ja, das ist schon richtig. Also, wir sind da natürlich mit dem ZSC als unser langjähriger Kunde und auch, ja, wie ein Atem Partner sind wir natürlich auch im Gespräch. Aber Sie wollen wissen, oder? Wir haben natürlich genauso, wir haben das gleiche Problem wie der ZSC oder alle anderen. Wir haben auch Kosten, die uns im Moment niemand tut erlassen. Also, auch wir zahlen Mietkosten, auch wir haben Verträge, die am Laufen sind, wo wieder andere dranhängen. Also, es ist ja so ein bisschen
der Abstand. Was heißt das? Was ist da Ihre Haltung ein bisschen konkreter, Herr Mußhafen?
Also in Bezug auf den ZSC, meinen Sie jetzt?
Genau.
Ja, also meine Haltung ist, dass man natürlich zusammen irgendeine Lösung muss finden, die irgendwie für beide funktioniert. Und da sind wir jetzt dran, schauen, wie kann das aussehen. Auch da ist ja die Planung völlig ungewiss. Wie geht es weiter? Wie lange sind Geisterspiele? Wird die Saison verkürzt? Wird sie abgebrochen? Also da sind noch sehr viele Variablen in der Luft, die wir noch gar nicht wissen. Aber das müssen wir jetzt nach und nach in den Gesprächen natürlich anschauen. Ja.
Was wäre denn besser für Sie, wenn Geisterspiele jetzt noch vielleicht die ganze Saison durchgeführt werden oder wenn die Saison abgebrochen würde?
Also, ja, das ist sehr schwer zu sagen. Für mich persönlich fände ich es mega schlimm, wenn jetzt das auch noch abgebrochen wird. Und wenn es jetzt auch nicht mal die Sportveranstaltung, wo man wenigstens noch am Fernsehen etwas schauen kann, noch ist. Also das würde ja wieder die Freizeit noch mehr von den Zuschauern oder Fans einschränken. Und ich glaube, auch für den Club wäre das natürlich extrem tragisch, was Sponsoren, Partner, aber auch TV-Recht natürlich angeht, wo oben sind. Also für mich ist sicher am liebsten, dass wir wieder zumindest irgendwann, ich sage jetzt mal, vielleicht im neuen Jahr, Anfang neues Jahr, wieder mit einer reduzierten Kapazität könnten spielen. Das ist ja so mein glaube vielleicht ein bisschen realistischer Wunsch.
Man hat eben gesagt, die ganzen Konzepte, die Sicherheitskonzepte seien ausgeklügelt und da passiere auch nichts. Jetzt haben wir aber gehört aus Deutschland, Frau Merkel hat selber gesagt, man weiss nur bei einem Viertel der Fälle überhaupt, wo die Ansteckung stattfindet, wo es angefangen hat. Natürlich viele in der Familie, ist logisch, aber es kommt ja dann von irgendwo her. Also die Argumentation, unsere Sicherheitskonzepte haben funktioniert, die ist eigentlich nicht unterlegt durch Fakten, oder?
Ja, die ist unter harten Fakten, nicht unter Leid. Aber das Gegenteil ist ja auch nicht unter Leid. Also bis jetzt ist mir zumindest kein Fall bekannt, wo von so einer grossen Sportveranstaltung irgendwo eine Ansteckung oder ein Superspreader-Event gegeben hätte. Und meine ganz persönliche Meinung da wieder ist, mit wem geht man ein Eishockey-Spiel anschauen? Mit jemandem aus der Familie oder mit Kollegen? Bei uns hat man das in einem geschützten und überwachten Rahmen jetzt gemacht. Was jetzt sehr wahrscheinlich passiert ist, dass die Kollegen oder die Familie das entweder irgendwo in einer Bar gehen schauen. Klar sitzt man am Tisch, aber man sitzt am Tisch ohne Maske. Oder man schaut daheim im Fernsehen. 6., 7., 10. ohne Maske, ohne Kontrolle. Da frage ich mich dann, wo das der Schutz grösser gewesen wäre. Also, aber das ist meine ganz persönliche Ansicht und Meinung.
Okay, danke vielmals, Herr Mushafen vom Hallenstadion. Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund.
Gleichfalls wünsche ich Ihnen auch.
Wir hätten gerne den Angelo Canepa in dieser Sendung gehabt. Er hat uns schon mehrfach Auskunft gegeben. Er hat jetzt aber auf ein Kommuniqué verwiesen, das er rausgegeben hat. Ich lese da etwas draus. Der Entscheid des Bundesrates, im Profifußball nur noch Geisterspiele zuzulassen, war zu erwarten. Dass der Bewältigung der Corona-Krise größte Priorität eingeräumt wird, akzeptieren wir selbstverständlich. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass mit diesem Verbot auch für uns ein weiterer großer finanzieller Schaden entstehen wird. Aus der operativen Tätigkeit kann dieser Schaden nicht kompensiert werden. Seit März dieses Jahres sind wir mit wesentlichen Mindereinnahmen konfrontiert. Damit die Liquidität sichergestellt werden kann, ist es unabdingbar, dass die vom Bund in Aussicht gestellten Notkredite, welche notabene zurückbezahlt werden müssten, rasch und unbürokratisch gewährt werden. Also die Situation hat sich verschärft, man hat Verständnis, aber jetzt ist finanziell fast schon Matthias am letzten. Man braucht die Notkredite, auch die vielen Millionen aus der Familie Canepa lange nicht. Durchstrich wird noch länger und ob man die dann je kann zurückzahlen, das steht, wie heisst es so amigs doof, das steht in den Sternen.
Gehen wir in die Medizin. Gehen wir zum leitenden Arzt von der Klinik für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich, Professor Dr. Huldrich Günthardt. Guten Tag, Professor Günthardt.
Guten Tag miteinander.
Guten Tag. Wir haben erst vor kurzem geredet. In der Zwischenzeit hat sich die Situation verschärft, Herr Günthardt. Eine Taskforce hat gesagt, die Kapazitätsgrenzen der Spitäler seien in 10 bis 14 Tagen erreicht. Trifft das auch auf Zürcher Spitäler zu?
Ja, ich weiss es natürlich auch nicht. Aber ich meine, wenn man nichts macht, dann ist sicher die Gefahr schon da, oder? Also, ich meine, die Zahlen sind ja enorm hoch. Also, das sieht jeder. Also, ich meine, wir haben schon Angst, oder? Dass wir da auch wieder in die Gefilde könnten. Aber eben, wir wissen es nicht. Bei uns ist es noch nicht so dramatisch wie in Genf. Aber ich meine, in Genf ist das dramatisch. Wir haben über 400 im Universitätsspital, also gestern mit denen geredet, oder?
Und wie viele haben Sie?
Ja, wir haben jetzt so gestern also um die 30 rum gehabt, also viel weniger, oder? Was man allgemein muss sagen, dass man eher weniger Beatmete hat bis jetzt als in der ersten Phase. Warum das genau ist, weiss ich nicht. Aber es scheint so zu sein, dass es eher weniger sind. Aber eben, wir sind in einer dynamischen Phase und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht.
Man weiss ja, Genf und Wallis sind die Kantone, die schon seit längerer Zeit höhere Inzidenzzahlen hatten. Und man weiss ja, mit dieser zeitlichen Verzögerung, jetzt sind wir auf dem Level, wo Genf vielleicht vor 2 Wochen hatte. Und das steigt ja bei uns auch laufend an. Also kann man erwarten, oder muss leider erwarten, dass eine ähnliche Entwicklung wie in Genf jetzt in den Spitälern feststellen also ist, auch in Zürich bald wird kommen.
Ich glaube es leider. Ja. Wir müssen mit dem rechnen, oder? Wenn wir nicht mit dem rechnen, uns kommt, dann haben wir ein Megaproblem, oder? Also ich meine, jetzt einfach hoffen, und Zürich ist dann wieder, wir haben dann wieder Glück gehabt. Ich meine, das können wir nicht, oder? Also da sind wir auch dran. Also ich denke, alle Spitäler sind jetzt wieder ihre Pläne auspacken oder umorganisieren. Also meinen wir natürlich auch, oder? Das müssen wir einfach, oder? Aber es also ist schon jetzt eine ganz heikle Phase, oder? Also das muss man schon sehen.
Wie ist eigentlich die Situation einfach, das betrifft es ja zum Teil beim Testen. Man hat jetzt gehört in den letzten Tagen, die Leute müssen zum Teil bis zu 2 Stunden an gewissen Orten anstehen beim Testen, was ich unerträglich finde in der heutigen Situation. Wie beurteilen Sie das?
Ja, es ist so. Wir sind irgendwo an der Kapazitätsgrenze, denke ich auch, vom Testen. Also rein jetzt von der Logistik her, einfach mal, dass man überhaupt genug hat. Ich meine, wir zum Beispiel, wir sind ja nicht verantwortlich für den ganzen Kanton, oder? Also jetzt vom Spital, wir haben einfach unsere Teststation, die haben wir ständig ausgebaut, haben wirklich auch als Letzte gegeben. Die Labors sind voll dran, aber ich meine, man hätte halt vielleicht das Konzept besser haben, mit einer Teststelle irgendwo. Oder,
eben, aber das hat man doch schon länger gewöhnt, wenn man sagt Kapazitätsgrenze. Das heisst, man hat zu wenig Kapazität und massiv zu wenig Kapazität aufgebaut.
Man hat wahrscheinlich dort schon nicht das Maximum gemacht, das kann man sagen, oder? Aber eben, das ist auch nicht jetzt meine Kompetenz, oder? Also,
richtig.
Ich hätte da wahrscheinlich ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber das haben andere auch. Wir sind ja nicht in der Situation, wo es eine Ware gibt.
Aber wenn Sie lesen, wie wir alle haben gelesen, in der Slowakei wo man alle 5 Millionen innerhalb von kurzer Zeit testen. In China machen sie das ja schon laufen, ganze Städte, 9 Millionen in einer Woche. Und wir, das reichste Land von Europa, hat Kapazitätsprobleme beim Testen.
Ja, ich meine, das ist halt, ich meine, ich glaube, oder man kann wie verschiedene Strategien fahren, oder? Ich meine, wir haben jetzt irgendeine Strategie, wo unserem Land, sage ich jetzt, so entspricht, föderal und irgendwie das Gefühl, es kommt dann gut. Sind ja in der ersten Welle sind wir auch gut gefahren, oder? Und andere Länder sind halt immer totalitär und fahren die Ansätze. Ich meine, was besser ist am Schluss, oder? Wenn wir dann mal alle durch sind, weiss ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach die Wahl, die unser Land jetzt gewählt hat, oder? Und natürlich können wir einen megalomanischen Anspruch haben, wir testen jetzt alle jede Person durch in der Schweiz. Aber ich meine, da muss man dann ganz andere Kapazitäten anstellen.
Es hat geheissen und Sie haben auch gesagt, weniger sind an den Maschinen, wo sie angeschlossen werden als früher, aber trotzdem, die Todeszahlen gehen massiv hoch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gestern gemeldet wurde 27, wenn man das hochrechnet, auf einen Monat, oder? Sind denn das fast über 800 in einem Monat und wir sind erst am Anfang. Was erwartet Sie da jetzt, Günther?
Ja, ich habe natürlich das Gefühl, oder, es ist alles am Schluss vom Tag ist eine Frage auch von den Zahlen, oder? Oder wenn Sie jetzt sich vorstellen, wir sind ein bisschen besser geworden in der Behandlung, oder? Wenn wir natürlich überschwemmt werden, dann werden wir einfach überschwemmt von den Zahlen, oder? Und sogar eine detaillierte Verbesserung von der Mortalität wird sich dann nicht einmal in den Gesamtzahlen niederschlagen. Also, von dort her habe ich schon natürlich extremen Respekt. Und eben, es war höchste Zeit gewesen, dass man stärkere Massnahmen getroffen hat im Bereich eben von der Verhinderung, also was jetzt von der Bundesrat gemacht hat.
Finden Sie die Massnahmen genügend, wo Sie das gestern gehört haben?
Also sie sind sicher auf der, das ist sicher das Minimum, oder? Ich meine, also sie sind sicher nicht jetzt auf der stärksten Seite, also weiß ja jeder. Also für mich ist es eine minimale Antwort, oder?
Und Sie haben gesagt, das ist die letzte Massnahme vor dem Lockdown. Hat man dann, wenn man sagt, die letzte Massnahme vor dem Lockdown, hat man dann nicht ein bisschen mehr müssen anlangen, um genau über den Lockdown zu verhindern?
Ja, im Nachhinein ist es dann sicher so. Wenn wir wieder einen haben, dann sagt das jeder, oder? Und
wir sagen es im Vornherein.
Nein, ich hätte wahrscheinlich ein paar Sachen früher machen. Also eben das haben ja auch andere gesagt, oder? Dass man zum Beispiel die Zeit, die man dort hatte, nach dem Lockdown einfach genutzt hat für wirklich ein top gesamtschweizerisches Contact Tracing auf einem höchsten Niveau, wo man einfach umgefahren hätte und dann bereit gewesen wäre, oder? Und, haben wir nicht gemacht. Und das wäre für mich einfach ein Job vom Punkt. Sorry.
Genau, aber die Kantone haben ja die Verantwortung übernehmen.
Eben, aber das ist halt so unser schweizerisches Ding, oder? Ich meine, nachdem eigentlich gut in dem Lockdown durchgekommen ist und der Bundesrat mit meiner Meinung nach einen super Job gemacht hat, haben nachher alle Kantone wieder und Politiker haben wieder auf den Bundesrat eingetroschen, oder? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir es selber, oder? Und
ich meine, eben, aber jetzt hätte man ja können. Jetzt hätten wir ja dann können wieder. Man hätte ja können jetzt wieder die außerordentliche Lage, das Ganze hat ja noch rechtliche Folgen natürlich, hätte man können ausrufen. Der Bundesrat hat es nicht wollen, Kantone haben es nicht wollen und jetzt haben wir so wie der Fisch noch Vogellösung, wie Sie selber
also
sagen.
Also ich finde, auf einer rein problemorientierten
Lösung wäre ganz klar für mich jetzt, dass der Bundesrat müsste die Führung übernehmen. Das wäre für mich eine außerordentliche Lage, weil wir sind ganz klar jetzt einfach am Limit. Oder? Ich meine, jetzt geht es wieder um Durst und da muss eine klare Führung haben, fertig. Aber eben, da kommt halt alles dazu, oder? Und das habe ich keinen Einfluss. Aber jetzt einfach rein, wie man das Problem angeht und löst. Für mich ist es klar, da braucht es eine außerordentliche Lage.
Danke vielmals, dass der Professor Huldrych Günther in der nächsten Stunde übrigens die Regierungspräsidentin vom Kanton Zürich, Silvia Steiner, nimmt mich wunder, was sie zu diesen Fragen sagt. Und jetzt gibt es dann bald wieder mal News, Marc. Oder haben wir noch jemand anderen noch kurz vorher in der
Ich würde sagen, wir nehmen noch schnell die Route.
Danke vielmals, Herr Günther.
Danke vielmals,
wie immer,
Günther.
Grossartig. Wunderbar. Grossartig, mit Ihnen zu reden.
Okay,
ja, dabei drinnen und Ihre Patienten. Danke.
Nehmen wir noch die Radio 1-Hörer Ruth in die Leitung. Kurz, schnell, 2 Minuten, Ruth, deine Meinung.
Ja, also ich finde, mein Vorredner hat jetzt gerade schon sehr viel gesagt von dem, was ich kann wieder sagen. Und zwar ist es ja in der Hand der Kantone gelegen, die haben offensichtlich sind sie überfordert. Oder ich glaube einfach, jetzt schlägt man wieder auf den Bundesrat rein, das finde ich schon nicht ganz so fair. Ich glaube, es weitet sich immer mehr zu einer Glaubensfrage, wenn nicht zu einem Glaubenskrieg aus. Also, es ist doch alles irgendwie immer eine Frage von der Interpretation, wie zum Beispiel das mit dem Homeoffice, dass man zwar empfiehlt, möglichst viel ins Homeoffice, dass dann Firmen aber sagen, jetzt hören wir auf mit dem Mist, oder? Obwohl es gut funktioniert hat im Lockdown. Jetzt tun wir ein bisschen Masken anlegen, dann kommen die Ersten, die wieder heimgehen, weil es in der Familie positiv testet hat, dann sagt man ja, du kannst ja trotzdem da bleiben, bis man weiss, ob du auch hast. Und es wird immer aggressiver und all gehen ein bisschen, niemand kann es eigentlich richtig machen, oder?
Was hast du dir gewünscht? Was hast du dir gewünscht vom Bundesrat?
Ja, wie natürlich und schon auch ein bisschen konkretere Angaben wieder einfach Empfehlungen, wo nachher doch jeder so umsetzt, wie man will. Also ich fühle mich unterdessen auch sehr, sehr, sehr verunsichert einfach auch. Ja.
Danke vielmals für dein Telefon, Ruth. Und danke
vielmals, Ruth. Wir sind alle irgendwie in einer speziellen, in einer außerordentlichen Lage wieder. Den Sommer durch haben wir das Gefühl gehabt, die Welt ist schon fast wieder in Ordnung und es war eine Illusion gewesen. Es war eine Fata Morgana gewesen. Das, was 1918 passiert ist bei der spanischen Grippe, passiert jetzt eben 100 Jahre später, auch im Herbst, nämlich eine zweite Welle, die möglicherweise, grosswahrscheinlich stärker wird sein als die erste Welle. Und wir haben offenbar in 100 Jahren nicht genügend dazugelernt. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Gerade nach den Aus sind wir wieder zurück.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Auf eine weitere spannende Stunde. Unsere Telefonnummer eben, wie gesagt, 0842 01 01 01. Roger, wir haben zögerliche Massnahmen im Ausland, Deutschland, Frankreich, Lockdown, viel strenger. Warum sind wir als eigentlich die grosse Infektionszahlen haben, so zurückhalten?
Ja, das nimmt mich auch wunder. Und die Frage werde ich stellen unter anderem der Silvia Steiner. Sie ist Regierungsratspräsidentin vom grössten Kanton, vom Kanton Zürich. Der Kanton Zürich, wo ja letzte Woche, wo man nichts gemacht hat, nichts verabschiedet hat, hat unter anderem kritisiert, es gäbe viel Hektik in Bern. In Zürich warten wir ab, bis Bern, also Bundesbern sich melden, während der Kanton Bern und Kanton Wallis schon viel schärfere Massnahmen verordnet haben. Nimmt mich wunder, wie das verargumentiert wird und was jetzt die Meinung ist von der Silvia Steiner zu den Massnahmen gestern vom Bundesrat.
Mit ihr reden wir als nächstes und mit euch wollen wir selbstverständlich auch reden, liebe Hörerinnen und Hörer. Telefonnummer 0842 01 01 01. Die Bee Gees aus dem Jahr 1976, Talk Radio, da hier auf Radio 1, 10 Minuten ab den 11. Diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski. Und das ist eine Live-Sendung, also Silvia Steiner noch am Telefon gesetzt. Roger, die Regierungspräsidentin, wir haben schon ihr Büro in der Leitung, also das hat in wenigen Augenblicken knapp geklappt. Also das ist alles zusammen live und da ist natürlich klar, da gibt es manchmal nicht viel, aber wichtiger als offenbar unser Talk Radio. Aber wir sind bald parat. Und bis dorthin können wir auch mit Radio 1 hören, der Marion noch ein bisschen diskutieren. Guten Tag, Marion.
Ah, da freue ich mich jetzt besonders drauf. Da, ja. Das ist doch toll. Sorry, Marion.
Hallo.
Auch wenn also, du nicht der Regierungsratspräsidentin bist. Finde ich es toll.
Danke,
wunderbar.
Danke. Also ich wollte sagen, ich bin enttäuscht von unserer Regierung, dass sie so weit haben kommen lassen. Weil man hat das können, man hat können wissen. Man hat immer gewusst, wenn die Leute reingehen, dass es gefährlich wird. Man hat schon lange gewusst, schon im Frühling hat man gewusst, die Leute stecken sich drinnen an. Über Tröpfchen und Aerosol. Und dann ist kommt, und ich meine, Anfang September sind glaube ich alle so um 300-400 gewesen. Und ich habe das Gefühl...
Zuerst noch 200. 200... im Sommer noch tiefer, ja. Aber 200, das hat irgendwie die Leute fast schon ruhig gestellt.
Ja, man hat sich nicht vorbereitet. Oder? Die Leute waren auch im Glattzentrum, im Seal City, in Tivoli und überall. Oder? Man hat so da, als gäbe es gar nicht. Und dann im Prinzip Anfangs, also Ende September, die erste kühle Brise, die es gehabt hat, oder, wo unser Land verwünscht hat. Die Meteorologen hätten auch können sagen, Achtung, passet auf, in einer Woche wird es kalt, oder? Und man hätte dann vielleicht auch noch eine kleine Notbremse einlegen können. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein totales Schlamassel.
Gut, und das wollen wir jetzt besprechen mit der Silvia Stein. Ich glaube, es ist jetzt bei uns zugeschaltet, Marc, wenn ich das richtig mitbekomme.
Jawohl, willkommen auf Sendung. Frau Dr. Silvia Steiner, Regierungspräsidentin vom Kanton Zürich.
Grüezi miteinander.
Grüezi, Frau Steiner, aus Ihrem Gremium hat man vor einer Woche gehört, man sei gegen die Hektik in Bern, also im Bundesbern. Man will da jetzt eben anders reagieren und man will warten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Hektik in Bern gegeben, sondern man hat zu lange zugewartet. Es war eher Business as usual gewesen. Man hat sich überhaupt nicht von dem Virus drängen lassen, eine Bundesratssitzung vorzuverlegen. Und das alles unter dem Titel «Jeder Tag zählt», wie die Wissenschaftler gesagt haben. Habe ich nicht ganz begriffen. Sie schon.
Also, reden Sie jetzt vom Bundesrat oder reden Sie jetzt vom Regierungsrat?
Ja, der Regierungsrat hat auf den Bundesrat verwiesen und gesagt, wir haben halt keine so Hektik in Zürich. Die sollen dann mal handeln. Und ja, wir haben dann eben so, nichts gemacht. So und das Image vom Regierungsrat hat dann also in den letzten
so
Tagen,
ja
wie
es
überall
ganz,
können gehört.
So ist es ja nicht ganz gewesen, Herr Schawinski. Ich glaube, man muss auch, mal bei den Tatsachen bleiben. Was wir gesagt haben, ist, dass wir am letzten, wir haben seit dem letzten Sonntag also am 21., wo das erste Mal die Bundesregierung eingegriffen hat mit zusätzlichen Massnahmen, haben wir in der Woche darauf erfahren, dass es weitere Massnahmen gibt. Und darum haben wir letzte Woche gesagt, das macht keinen Sinn, dass wir jetzt rasch für 3 Tage weitergehende Massnahmen anordnen, obwohl wir genau wissen, dass der Bundesrat gestern entscheidet. Das ist das, was wir gemeint haben mit Hektik, dass man für 3 Tage etwas ändert. Da kommt ja nachher niemand mehr raus. Also die Bevölkerung weiss dann nicht, was Sache ist. Und dann gilt mal das. Wir wissen nicht, was der Bundesrat genau anordnet und machen vielleicht etwas anderes, was nachher wieder anders ist. Also ich glaube, das ist das mit der Hektik. Und wenn man jetzt sagt, der Bundesrat hätte so lange gewartet, also das sind natürlich extrem komplexe Regelwerke, wo wir jetzt total viele Rückfragen bekommen, wie ist denn das gemeint, wie ist das mit dem Abstand etc. Die muss man sorgfältig redigieren, sonst können sie es nachher nicht umsetzen. Also
die Frage.
Gesetzgebung, das finde ich, ist einfach auch ein bisschen schwierig, wenn man einfach immer sagt, jetzt geht sofort etwas regeln. Ich finde, es ist klar, dass wir in einer ganz ernsten Situation sind, dass man in dieser Situation auch Massnahmen treffen muss. Wegen dem muss man sich gleich überlegen, gut überlegen und man muss auch einen kühlen Kopf behalten.
Kühler Kopf ist gut, aber wenn Sie sagen, man hätte, dann müssen wir mal schauen mit dem Abstand. Nein, Entschuldigung, das überzeugt mich nicht. Das hat man seit dem letzten Frühling schon können. Ja, was ist denn die Regeln vom Abstand? Nein, das hätte man schon vorher können bestimmen. Auf das hat man
die
nicht
Regeln,
warten.
Die bestehen schon immer. Die sind gar nie aufgegeben worden. Also die Abstandsempfehlungen, die bestehen seit dem März. Und man hat höchstens einmal im Juni noch darüber diskutiert, ob man den Abstand von 2 Metern die Empfehlung auf 1,5 Meter oben abnimmt. Also ich glaube, die Regeln sind völlig klar. Halten Sie Abstand und tragen Sie Maske. Und ob man jetzt das unter einer Strafnorm oder noch ansetzt und sagt, uns ist jetzt absolut verboten, im Freien ohne Maske rumzulaufen, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir alle uns müssen an die Regeln halten, dass wir wissen, wie die Hygienebestimmungen sind, dass wir wissen, was vernünftigerweise muss gemacht werden, dass man das Virus nicht überträgt.
Frau Steiner, Sie sagen, Contact Tracing ist am Limit. Das ist aber, glaube ich, nicht wahr. Das ist überhaupt, ist schon länger nicht mehr genügend, oder?
Das ist halt die Frage, was Sie vom Contact Tracing erwarten. Wir haben einen relativ hohen Standard gehabt.
Was ich erwarte? Was erwarten Sie?
Was ich erwarte, eigentlich, dass jeder, der positive Rückmeldung bekommt mit einem SMS vom Contact Tracing, wo ihm sagt, du bist positiv, bitte das nähere Umfeld informieren, bitte die nötigen Sicherheitsmaßnahmen treffen, das müsste von mir aus gesehen genügend sein. In der Anfangsphase haben wir es uns noch können leisten, noch den Betroffenen mal anzuläuten, eine halbe Stunde lang Beratung geben etc. Das liegt halt jetzt im Moment nicht mehr drin. Wir sind aber dran, das Contact Tracing wieder aufzufahren, wie wir das eigentlich seit dem Sommer machen. Der Regierungsrat hat vor der Sommerferien klar einen Auftrag erteilt und auch einen Regierungsratsbeschluss erlassen, dass das Contact Tracing mindestens 100 Fälle pro Tag können verschaffen. Also ich rede jetzt vom Sommer, oder? Dort haben wir ja noch deutlich unter 100 Fälle gehabt. Und die Empfehlung vom Bund war, dass man schweizweit in dieser Höhe müssen wir das Contact Tracing können sicherstellen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen darüber aus, wir wollen da Reserven. Und die Fallzahlen sind jetzt halt so, dass die Reserven aufgebraucht ist und wir den Luxus mit Beratungen, telefonischen Kontaktnahmen, mit Kontaktpersonen von den infizierten Personen nicht mehr können gewährleisten. Es kommt aber jeder, der positiv ist, ein SMS über vom Contact Tracing, dass er positiv ist und dann kommt die Verhaltensnormen zugetragen. Übrigens auch von denen, die testen und mitteilen, dass man positiv getestet worden ist.
Sie reden da von Luxus. Die Frage ist, funktioniert das System mittlerweile gemessen? 1000 pro Tag im Kanton Zürich. Wenn man weiss, bei einer Positivitätsrate von 28% sind wahrscheinlich etwa dann 5000. Und da hätte man doch viel, viel früher müssen das machen. New York, die haben Tausende, Zehntausende sogar für Contact Tracer haben die eingestellt. Und die haben es auf 1% Positivitätsrate runtergebracht. Und bei uns geht es laufend auf, Frau Steiner.
Also wenn wir natürlich noch mehr Tests werden haben, wird sich dann zeigen, ob dann Positivitätsraten hochgeht oder ob sie runtergeht. Also dort sind sich ja die Virologen auch nicht ganz einig in Bezug auf Dunkelziffern. Also wir sind wirklich dran, sowohl die Testkapazität aufzufahren als auch die Contact Tracing Kapazität, und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern wirklich seit dem Sommer. Aber das ist nicht so, dass man da einfach Leute einstellen kann, die dann das machen, sondern sie müssen auch noch gewisse Fähigkeiten haben, sie müssen gut können telefonieren, sie müssen Zusammenhänge können erkennen, und es braucht eine Ausbildung, und die stampfen sie nicht von einem Tag auf den anderen aus dem Boden.
Und darum hätten wir es im Sommer müssen machen.
Wir haben aber auch im Sommer mit dem angefangen. Und wir sind auf einem recht hohen Stand.
Von 50 auf 60 sind sie aufgegangen.
350 Personen sind im Moment für das Contact Tracing tätig, und es wird jetzt per November nochmal aufgestockt.
Also, der Regierungsrat bietet ja eine seltsame Figur im Moment. Da haben wir die beiden SPler, die beiden Feen, Jacqueline und Mario, als Bremser. Die eine bei der Maske, die andere bei der Sportveranstaltung. Ist eine Art verkehrte Welt, weil die SVPlerin Nathalie Rickli, Gesundheitsdirektorin, ist für mehr Massnahmen, hat das auch öffentlich gesagt, vielleicht sogar das Kollegialitätsprinzip auf die Art und Weise. Also man hat das Gefühl, wir sind wirklich grausamen Stress untereinander und sind ja überhaupt nicht einig.
Wir sind kein Wohlfühlklüppli. Wenn wir einen Antrag bekommen, dann wird der heftigst diskutiert. Und jeder, der seinen Lebensbereich vertritt, muss selbstverständlich den Lebensbereich auch einbringen. Sei jetzt das die Wirtschaft, Bildung oder Gesundheit, das gibt ganz viele verschiedene Interessenlagen, wo auch die Interessen von unserer Bevölkerung sind, von den verschiedenen Angehörigen von unserer Bevölkerung, und somit müssen wir das heftig diskutieren, und das kann nicht die Erwartung sein, dass wir immer gleicher Meinung sind. Sie haben jetzt
aber,
da über Mehrheitsverhältnisse...
Nein, aber
Sie behaupten jetzt einfach über Mehrheitsverhältnisse, die in den Medien so gemutmaßt wurden.
Ich habe nichts von Mehrheit gesagt, ich habe nur gesagt, so haben sich Mario und Jacqueline Fehr geküsst und
ja,
so Nathalie Rickli geküsst.
Ja, das ist...
Das, ist ja, das haben sie öffentlich auch gemacht.
Also die Frage ist...
Jacqueline Fehr hat es über Twitter gemacht, Frau Ricklin über die Medien, der Mario Fehr an der Pressekonferenz, wo sie am Freitag, so hat man auch aus ihrem Gremium gehört, eher ein bisschen defensiv auftreten sind, wo dann auch zur Kritik an ihnen, an ihrer Kommunikation innerhalb vom Gremium geführt hat, wie ich gehört habe.
Also schauen Sie, eigentlich ist der Punkt der, in dem Bereich mit dem Coronavirus können Sie an sich machen, was Sie wollen. Das ist nicht richtig. Wir hätten jetzt einen totalen Lockdown verfügen können. Dann hätten gewisse Bevölkerungskreise gefunden, das ist völlig übertrieben. Wir hätten es auch können umgekehrt machen. Ich erinnere an die Situation im September, wo wir nicht haben wollen Lockerungen zulassen und von gewissen Medien als mutlos bezeichnet worden sind. Also da muss man aushalten als Regierung, dass man in einem absoluten Wechselbad ist und dass halt die Auffassungen verschieden sind. Die einen finden, jetzt müssen wir sofort alles zumachen, und die anderen finden, ja, vielleicht hat das eben gesellschaftspolitisch noch eine andere Bedeutung. Das muss alles Raum haben in unserer Demokratie, und die Regierung wird es nie allen können recht machen, aber die Abwägungen, die müssen sie uns schon überlassen. Also, dass wir Güterabwägungen vornehmen und genauestens überlegen, was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für die Bevölkerung, was bedeutet so eine Massnahme für junge Menschen, die plötzlich ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, die Güterabwägung, die müssen wir vornehmen, und das machen wir auch.
Der Kanton Zürich hat ja Vorbildfunktion als grösster und stärkster und wirtschaftlich wichtigster Kanton. Bern hat härtere Massnahmen schon vorher gehabt, härtere als der Bundesrat gestern verordnet hat, ebenso Wallis, ebenso Genf. Zürich, da hat man jetzt nichts gehört, ist jetzt da noch etwas zu erwarten?
Also ich glaube, man muss den Zeitfaktor auch einmal anschauen. Ich merke, dass das historische Gedächtnis manchmal ein bisschen leidet, Herr Schawinski. Und wenn Sie zurückdenken, im September haben wir zu den ersten Kantonen gehört, die in den Läden eine Maskenpflicht eingeführt haben.
Habe ich absolut zur Kenntnis genommen. Das war ja richtig und das war auch gut gewesen. Im Gegensatz zu einem Kanton Schweiz. Jawohl.
Zum Beispiel, oder?
Aber dann ist nichts mehr passiert.
Momol, selbstverständlich. Wir haben beispielsweise auch vorletzte Woche die Maskenpflicht in den Clubs eingeführt. Wir haben ganz fest auf Vollzug gesetzt, dass Sie können sicher sein, dass alle
Veranstalter, die ein Gesuch gestellt haben,
die haben müssen Schutzkonzept liefern. Und wir haben die Schutzkonzept genauestens kontrolliert, und wenn man es nicht eingehalten hat, sind die Läden zugegangen. Der Kanton Zürich hat immer auf Vollzug gesetzt, weil das ist eigentlich nicht nur unsere Aufgabe, aber auch unsere Stärke. Und das hat recht gut funktioniert. Dass die Zahlen so gestiegen sind, das hat ganz sicher auch damit zu tun, dass jetzt halt die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich durchmischt haben. Aber man kann ja da die Virologen fragen, wo auch nicht immer ganz einheitliche Meinungen haben. Aber es ist klar, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo die Zahlen natürlich sehr schnell steigen, weil es auch mehr Leute hat, die das gut verbreiten. Wir müssen einfach
daran setzen,
dass wir es wieder oben runterbringen, oder?
Eben, genau. Ich meine, nicht nur, dass wir stabilisieren, sondern es ist ja phänomenal, also katastrophal, wo man besser sagen, hoch. Im Moment mit 1000 jeden Tag in Zürich gemessen. Eben in Wirklichkeit, wegen dieser Dunkelziffer, sind es wahrscheinlich 5-mal mehr. Was erwartet Sie denn jetzt, dass es passiert? Sie haben in einem Interview heute gesagt, ich sehe kein Licht am Ende vom Tunnel.
Ja, das ist nicht sich, sehr optimistisch. Aber meine Aussage bezieht sich nicht auf die Entwicklung der Zahlen. Das müssen die Spezialisten sagen, also die Virologen, die können sich jetzt ja Gedanken darüber machen, ob jetzt das etwas nützt oder nicht. Ich meine, unsere
Aber Sie machen die Entscheidungen.
Nein, warten Sie jetzt rasch. Wir haben ja das Problem, dass wenn wir Massnahmen treffen, wir genau wissen, dass man die Auswirkung der Massnahmen erst 14 Tage später sieht bei den Infektionen und erst 3-4 Wochen später sieht bei den Hospitalisationen. Jetzt, wenn Sie jedes Mal drei korrigieren und alle Tage neue Massnahmen machen, dann haben Sie nachher irgendwann einmal nicht mehr den Überblick, welche Massnahmen das jetzt tatsächlich wirksam war. Das ist unser grosses Problem, das wir aber schon im März hatten. Und,
nein, wir haben im Juni gehabt, wo wir alles
aufs Mal aufgemacht haben. Wenn Sie Kritiker hören, hören Sie mal den Kritiker zu, die den Lockdown nicht wollen hätten. Die sagen ja, dass, wo man den Lockdown angeordnet hat, dort schon die Zahlen runtergegangen sind und dass er sozusagen nicht nötig gewesen wäre. Und was wir
machen, wie die Bevölkerung dort selber reagiert hat. Und so im Hinblick auf das.
Hat eben sehr gut reagiert.
Und jetzt, und wie reagiert sie jetzt?
Wenn sie, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube halt einfach nicht mehr so gut, weil es ist eine gewisse Sorglosigkeit rum. Die Empfehlungen werden nicht eingehalten. Das haben wir leider müssen feststellen. Der Punkt ist einfach der, Herr Schawinski, wenn Sie Bevölkerungsverhalten ändern, dann machen Sie das jetzt, oder haben wir das jetzt gemacht, mit Regeln oder Verboten, die für alle gelten. Also auch für die sich total gut verhalten. Und ich kenne extrem viele Leute, die seit Wochen nur mit Masken gehen, personelle Kontakte eingeschränkt haben und so weiter. Und für die gelten jetzt die Massnahmen auch, oder? Und das ist die Güterabwägung, die ich sage. Wir haben ganz viele Leute, die das verstanden haben. Wir haben aber auch solche, die es nicht verstanden haben. Und das ist wie im Strafrecht. Wenn Sie im Strafrecht sagen, ich will jetzt gern, dass nicht mehr alle so schnell Auto fahren, also dass alle den 30er einhalten und Sie würden, ich mache jetzt ein absurdes Beispiel, Sie würden sagen,
um
die 30er-Zone durchzuziehen, tun wir jetzt Todesstrafe auf Geschwindigkeitsübertretung ein, oder? Also die Frage ist, jawohl, natürlich, das ist genau das, oder? Weil für den Haupthasch von der Bevölkerung, der grosse Teil, brauchen sie gar nicht die Androhung von einer Strafe, oder sie brauchen gar kein Verbot, weil sie sich einfach wohl und richtig verhalten. Und somit tun sie mit jeder Verschärfung, tun sie eben alle bestrafen. Das ist das, was ich meine. Und das ist
nein, man schaut dann auf Verordnung. Ja, man schaut vor.
Ich
habe aber das Gefühl gehabt, Frau Steiner, wenn ich da kurz dazwischen etwas noch sagen darf. Man hat die Massnahmen gestern verkündet, 10 Leute zum Beispiel im Privaten, 50 Leute bei Veranstaltungen, aber man hat es nicht begründet, warum man zu diesen Zahlen kommt, was man damit erreichen will, was man verhindern will. Und dann ist natürlich die Bereitschaft der Bevölkerung, das zu machen, nicht unbedingt auf dem nächsten Level.
Das ist genau so. Und ich muss auch sagen, ich bedauere es im höchsten Maß, dass die Massnahmen jetzt nicht befristet sind. Die Zürcher Regierung hat ihre Massnahmen immer befristet, weil wir wollen uns regelmässig Rechenschaft darüber ablegen, sind jetzt die Massnahmen, die wir noch getroffen haben, noch nötig, sind sie noch verhältnismäßig, bringen sie etwas oder müssen wir sie ändern? Und das ist natürlich jetzt der Punkt, und der hat mich ein bisschen veranlasst, um zu sagen, ich sehe jetzt das Licht am Ende vom Tunnel noch nicht, weil wir nicht wissen, wie lange das noch geht. Also da ist jetzt wirklich der Schnauf gefragt von allen Menschen in unserem Kanton, aber auch in unserem Land, um zu sagen, jawohl, wir wissen zwar nicht, wie lange das geht, aber jetzt müssen wir sehr viel Disziplin und halt auch Einschränkungen auf uns nehmen, um die Zahlen in den Griff zu bekommen.
Danke vielmals, so wie Silvia Steiner, sie ist Bildungsdirektorin, in diesem Jahr Regierungsratspräsidentin. Danke Ihnen vielmals und alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören, Schawinski.
Danke. Auf Wiederhören, Frau Steiner.
Gehen wir noch eins zurück zu Marion, die da geduldig in der Leitung gewartet hat. Du hast vorher,
aber es war interessant, wie hast du das empfunden, das Gespräch mal?
Ja, das habe ich sehr interessant gefunden, was sie da gesagt hat. Und sie ist schön ruhig geblieben, Roger, das müssen wir zugeben, trotz dem Druck, wo sie da
ausgegangen ist. Ja, ich meine, wenn Politiker anfangen zu reden und reden und reden, muss man dann irgendwo mal schauen, where is the beef, oder? Wo sind denn Fakten und wo ist es einfach irgendwie, damit es ein bisschen gut tönt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist, vor allem wenn man zwischen den Zielen durchgelassen hat, man gemerkt, es ist recht beunruhigt und überhaupt nicht so sicher, dass wir auf einem guten Weg sind, weder in der Schweiz noch im Kanton Zürich. Aber jetzt kommst du dran.
Marion, wie hast du es empfunden?
Also ich habe es sehr interessant gefunden, was ihr jetzt da besprochen habt. Ich habe also keine Geduld gebraucht im Fall. Ich habe es wirklich interessant gefunden und bin euch also gerne zugelost. Ich kann noch etwas sagen wegen der Fristen. Und der Bundesrat hat ja nicht befristet, die Massnahmen. Und er hat auch erklärt, warum das es nicht macht. Und eigentlich muss ich sagen, für das habe ich jetzt noch ein bisschen Verständnis, oder? Das, was ich möchte offen lassen, schnell zu reagieren oder anders zu reagieren.
Das kann ja immer.
Ja, ja.
Das hätte man immer können. Wenn man gesagt hätte, einen Monat wie in Deutschland und in Frankreich, dann hätte man können reagieren. Und schneller kann man immer reagieren. Die Frage ist nur, eine gewisse Verlässlichkeit über eine Frist, ob das besser ist oder einfach sagen, open-end, was besser
ja.
ist.
Ja, also ich habe kürzlich mal den Leiter vom Robert-Koch-Institut gehört reden. Der hat den Journalist ihn gefragt, ja, ob man nicht die Limite von 60 pro 100'000 aufsetzen auf zum Beispiel 80 oder 100.
Hätte er gesagt,
das löst das Problem nicht. 60 können, wenn die Probleme auftauchen, mit 60 können wir alles noch regeln. Mhm. Und mit 100 eben nicht mehr, oder? Und darum hat es gar keinen Sinn, wenn man die Limite aufsetzt.
Und genau das ist irgendwie die Situation. Ich habe es gestern schon mal erzählt, Christian Drost, grosse deutsche Epidemiologe, hat gesagt, es ist wie ein Lastwagen. Wenn der auf einer abschüssigen Straße steht und im Leerlauf irgendwie losfährt, dann wird er immer schneller und schneller und schneller. Und wenn man ihn stoppen will, dann muss man immer stärker und öfter auf die Bremse treten. Und wir sind nicht bei 50 und nicht bei 60 und nicht bei 80. Wir sind bei 500 und in gewissen Kantonen bei über 1000. Also da heisst das, also da muss man also wirklich, wow, Bremsen durchtreten, dass man irgendetwas noch erreichen kann, würde ich interpretieren.
Ganz genau. Das,
und das wird aber nicht gemacht.
Das Beispiel habe ich auch gesehen, ich habe das Gefühl, jetzt haben wir kurz die Bremse angetippt.
Genau, und es ist schon wieder losgelassen, der passiert, der genau. fährt einfach weiter und genau. auf den Abgrund zu.
Hoffen wir es nicht.
Danke vielmals für dein Telefon, Marion. Gell? Und einen schönen Tag wünsche ich dir. Wir sind gerade wieder zurück, in wenigen Augenblicken.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Roger, gestern Bundesrat Berset hat ja auch begründet, dass man nicht den Lockdown macht, für die Wirtschaft schützen. Und ich würde sagen, jetzt reden wir darüber, über die Wirtschaft mit dem Professor Rainer Eichenberger, Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Freiburg. Guten Tag, Professor Eichenberger.
Grüezi wohl auch.
Hallo Rainer, wir haben ja mehrfach schon
geredet. Ja.
Jawohl, Sali. Es ist jetzt mindestens nicht so schlimm rausgekommen bisher bei der Wirtschaft, wie wir es dort befürchten. Wir haben von 6-8% geredet, Rückgang vom Bruttoinlandprodukt. Jetzt ist man bei 3,5-3,8%. Wie beurteilst du jetzt, wie sich die Situation entwickelt?
So Wirtschaftsprognosen sind ähnlich wie Corona-Prognosen. Man muss sehen, das Bruttoinlandprodukt misst ja nur das Produkt und eigentlich
importiert. Aber exponentiell geht es nicht in der
Wirtschaft. Doch, in der Wirtschaft sind wir es eigentlich sehr gut gewöhnt, mit exponentiellem Wachstum umzugehen. Und darum sind wir keine Spezialisten für Corona und haben das Gefühl, wir verstehen eigentlich ziemlich viel davon im Vergleich mit meinen ganzen.
Gut, also und? Was meinst
ja,
also, du? Nachdem du gesagt hast, man weiss es nicht, sag's jetzt, wie es
genau. Also der Punkt ist doch, jetzt konsumieren wir eigentlich vieles, wo wir sonst gar nicht will hätten. Im Extremfall Masken. Die gehen alle positives Bruttoinlandprodukt ein. Ist aber eigentlich ein Produkt, das wir sonst nicht so toll gefunden haben. Wir machen heute eigentlich alle Ferien an einem Ort, wo wir eigentlich sonst nicht frei gewählt hätten. Das heisst, kurz gesagt, machen alle am falschen Ort Ferien, aber das Produkt, das Bruttoinlandprodukt geht das Gleiche. Ja? Ob jetzt wir Ferien machen in der Schweiz oder ob ein Chines da Ferien macht, geht gleich, obwohl wir eigentlich lieber am anderen Ort wären. Das heisst, wir haben jetzt den Fehlzug im Bruttoinlandprodukt, weil nur gemessen wird, was produziert wird, aber nicht, was das wirklich wert ist. Auch wenn man schaut, was der Staat produziert. Der Staat geht ja nicht in, was er wirklich produziert, sondern einfach, was an Input reinsteckt in seine Produktion. Und der Staat steckt weiterhin gleich viel Arbeit drin angeblich. Aber vieles können wir ja gar nicht mehr nutzen. Jetzt im Extremfall, wenn wir nicht mehr dürfen, in Parks gehen, dann macht und sieht man, viel weniger Leute jetzt in Parks gehen. Das heisst einfach, der Nutzen auch von der Staatsleistung ist zerfallen. Geht aber immer noch zum gleichen Wert des Bruttoinlandprodukts ein. Das heisst, wir
haben also, ein schönes
Bruttoinlandprodukt. Unterm Strich ist es wesentlich grösser als die jetzt die 3,8%, was im Bruttoinlandprodukt hat, der Konsumnutzen,
ist massiv gesunken.
Und er wird in Zukunft das grosse Problem hier produzieren. Aber in vielen Firmen können keine Aufträge mehr, dann legen die Aufträge aus. Und was die Zukunft zu dem herbringt, und dann eben erst recht, wenn es dann eine Verschuldungskrise gibt, wenn es Kreislaufeffekte, vielleicht nicht in der Schweiz, aber sicher im Ausland, wo uns schlussendlich auch betreffen, die Krise haben wir noch nicht gesehen, die haben wir noch nicht richtig geschätzt und die haben wir sicher gar noch nicht ausgestanden.
Eben, du, Ueli Maurer, hat ja gesagt, wir haben jetzt kein Geld mehr für das, nochmal so ein riesen Paket zu machen. Aber einem Staat mit einer eigenen Währung kann ja das Geld nicht ausgeben, weil er kann ja das Geld schaffen. Kann es schaffen lassen durch die Nationalbank.
Genau.
Also,
ja,
und, die Verschuldung geht dann vielleicht auf, aber solange die Inflation drinnen bleibt, ist der Schaden in Grenzen. Ist das richtig, auch aus deiner Sicht?
Nein, das ist so nicht richtig. Wir können natürlich einfach Schulden machen. Wir haben Spielraum, Schulden zu machen, das ist so, reiche Leute und reiche Länder können Schulden machen. Aber Schulden heisst immer, es ist eine Einschränkung vom Spielraum der zukünftigen Generationen. Man kann nicht unbeschränkt Schulden machen. Wenn wir jetzt die Schulden machen, können die zukünftigen Generationen nicht mehr entsprechend Schulden machen. Das heisst, wir haben die Freiheit der zukünftigen Generationen, auf Krisen zu reagieren, einschränken. Und darum sollten wir jetzt nur Schulden machen, wenn es unbedingt nötig ist, für eine sinnvolle Krisenpolitik, aber sicher nicht für eine unsinnvolle Krisenpolitik.
Ja, und sicher,
nicht für eine Krise, die vielleicht gar nicht so eine Krise ist, wie man eigentlich meint.
Okay, also jetzt reden wir noch zu etwas ganz kurz zu deinem Lieblingsthema. Herdenimmunität ist jetzt wieder aufgekommen durch die Great Barrington Declaration, wo du wahrscheinlich auch ein Fan davon bist. Dort hat es geheißen, man soll jetzt das mal machen. Und die Leute, die einfach gefährdet sind, die müssen ein bisschen auf die Seite geschoben werden, ohne das genau zu definieren. Mittlerweile weiss man noch nicht viel, ob die Immunität überhaupt funktioniert. Studien aus England sagen, dass gerade bei Leuten, die asymptomatisch sind, bei jungen Leuten, und viele von denen sind asymptomatisch, die Immunität relativ schnell zurückgeht. Was ist jetzt deine Haltung heute?
Nein, du musst jetzt nicht, Sachen so zu Anfang an verbrennen. Du musst viel, viel eingreifen. Die Studien sagen nicht, dass die Leute nicht immun sind, sondern die sagen, die haben keine Antikörperimmunität, aber die haben sehr wohl oder können sehr wohl eine Zellzellenimmunität haben oder eine andere zelluläre Immunität, die viel schwerer nachzuweisen ist. Und sie haben vor allem so eine Immunität, darum ist es nämlich vorher bei ihnen problemlos verlaufen. Das ist ein totaler Unterschied. Das heisst, die heutigen Antikörpertests, wo man sagt, in Genf schon im Mai, haben 11% der Bevölkerung hat schon gehabt. Das ist gemessen mit Antikörpern, das ist aber eine Untertreibung von der richtigen Zahl, weil viele Leute eben keine Antikörper gehabt haben, sondern die T-Zellen Immunität aufgebaut haben. Das heisst, es haben eigentlich mehr Leute als 11%. Darum ist alles, das heisst, Immunität, da gibt es Fehler. Es ist immer Entwarnung. Das ist nicht nochmal Öl ins Feuer, wie du es so gerne machst. Sondern du musst immer sagen, hey, da gibt es ein Studio, das eigentlich Entwarnung bringt. Und von dem her ist völlig klar, wenn wir es jetzt durchrechnen, schau die Schweiz an. Wir haben 10.000 Fälle jetzt wahrscheinlich etwa pro Tag.
Wir haben wahrscheinlich, heute kommen wir wahrscheinlich in die Nähe, nehme ich an. Also, und dann muss man noch Positivitätsraten anschauen.
Genau.
Wo dann, wenn es ja 28% ist, ist mal 5, hätten wir eigentlich faktisch 50.000.
Genau. Ja, genau. Wir haben also wenigstens, wir haben zwischen 5 und 10.000. Genf im Mai ist eben Faktor 10 gewesen. Der Bundesrat hat es total verpasst, irgendwie vernünftig aufklärende Arbeit zu machen über die Dunkelziffern. Nehmen wir jetzt an, es ist Faktor 5, 50.000 Leute im Tag. Bis Ende Jahr sind das 3 Millionen Leute. Wir haben jetzt mit dieser Dunkelziffer gerechnet, wo 5 bis jetzt wahrscheinlich zu tief für 600.000 Leute. Das heisst, wir haben gegen Ende Jahr, gehen wir auf die Hälfte zu. Möglicherweise auch viel mehr, weil die Dunkelziffer grösser ist als Faktor 5. Belgien wird in dieser Zeit deutlich über 50% sein. Länder wie die USA werden auch dort rum sein. Das Brasilien wird bis dann längst durchsucht sein. Das heisst, es kommt eine Zeit, wo man nicht mehr kann, die Leute, die immun sind, weitgehend immun und besser immun als künstlich immunisiert durch eine Impfung. Das ist ganz entscheidend. Die sind nicht 100% immun, aber sie sind sicher besser immun als durch eine Impfung. Und die kann man nicht mehr einflüssen. Es ist völlig verrückt, wenn man denen die Freiheiten nimmt. Wenn man sagt, die müssen auch immer gerade in die Quarantäne gehen, die müssen sich auch einschränken, dann zahlen wir einen extrem hohen Preis, überall Volkswirtschaft und in der Pflege. Dabei haben wir
also was sagst du jetzt zu den Spitalzahlen, die wir jetzt haben? Nein, die Spitalzahlen, die jetzt in Genf...
sich nicht auf mit den Spitalzahlen. Ich meine, Spitalkapazität ist ausbaubar. Man kann dort vernünftig...
Aber das Personal nicht.
Genau,
das Personal ist nicht ausbaubar.
Das Problem, weil wir das Personal in Quarantäne stecken, unter anderem. Das Personal ist das Problem, weil irgendwann kommt die Frage, die gearbeitet haben, müssen Überstunden einziehen. Da kennen wir alle auch die gewerkschaftlichen Probleme von der Arbeit im Spital. Das hat man alles vorab klären, das hat in anderen Ländern gesehen, wie es läuft. Unser Problem ist völlig richtig, ist die Personalfrage. Das sollte man aber auch können in dieser Zeit jetzt richtig abklären. Jetzt sind wir da und haben das nicht richtig gemacht. Aber das Potenzial ist da jetzt auch, wenn man Leute richtig umkommt. Kann nicht eben, sie immer gerade, ja, wir müssen diejenigen, die es gehabt haben, die immun sind, weitgehend, die müssen wir nutzen, für das müssen wir es identifizieren. Und
was haltest du denn von den Massnahmen vom Bundesrat von gestern? Einfach damit wir das auch noch von dir gehört haben.
Das gilt wie alles. Man kann viel kritisieren dafür, aber in aller Regel ist es besser als im Ausland. Darum sind wir deutlich reicher, darum haben wir einen deutlich grösseren Wohlstand, darum haben wir eine deutlich grössere Zuwanderung, weil in der Schweiz Sachen schlussendlich, auch wenn sie nicht immer gut sind, viel cooler sind als in den anderen Ländern.
Du hast etwas vergessen, darum haben wir auch höhere Zahlen.
Nein, das ist nein,
viermal höher als Deutschland.
Ja, aber wir haben, es ist viel besser, es ist viel weniger invasiv. Du redest jetzt immer so die Tagesbeobachtungen. Du musst eine Perspektive haben. Was ist, wenn wir die Seuche fertig haben?
Perspektive ist...
Deutschland
ja, ist nicht gut.
Deutschland verzögert. Die Impfungen werden alle erst kommen, zum grossen Teil, wenn die Durchsäuchung, die natürliche Durchsäuchung abgeschlossen ist. Es wird einen riesen Kladradatsch geben. Die Staaten haben Milliarden ausgegeben für Impfungen, die man am Schluss gar nicht mehr brauchen wird, weil längst natürlich ein grosser Teil immunisiert ist. Und bei denen, ja, bei den Alten wissen wir auch, dass nicht, bei den Risikogruppen nützt ja auch die Impfung relativ wenig. Und von dem her ist das, was wir jetzt machen, das rauszögern mit den enormen Kosten gesellschaftlich, nicht nur in der Wirtschaft, Gesellschaft, es wird Pflege vernachlässigt, die Leute werden isoliert wieder in den Altersheim. Es ist ganz schrecklich und du redest immer so über so locker anstatt das Volontiert, wenn man schon wirklich das Problem ist.
Also, soweit der Professor Rainer Eichenberger, ja. Alle Meinungen da bei Radio 1, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Freiburg. Und danke vielmals für dein heutige Votum. Und bleib gesund.
Rainer. Ja, du auch. Ja, alles Gute für die Wirtschaft durch Corona, kann ich noch sagen.
Bist du schon durchsucht eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich mache bis jetzt keinen Antikörpertest. Ich mache es dann, wenn es etwas bringt, wenn es eben einschränkt, wenn die Einschränkungen für die Leute, die es haben, Quarantäneregel und so weiter gelockert werden. Dann rennen wir alle zum Antikörpertest und freuen uns wahnsinnig, wenn wir es schon haben.
Also, danke vielmals und schönen Tag und bleib ebenfalls gesund.
Ciao, Roger, auch dir alles Gute.
Tschüss, ciao.
Der Professor Rainer Eichenberger. Schon vor der Bundesratsentscheidung von diesen Massnahmen hat Gastronomie Alarm geschlagen. Der Kasimir Platzer, der Gastro-Swiss-Präsident, hat gesagt, die Gastronomie steht kurz vor dem Kollaps. Und wir reden Kasimir Platzer jetzt live in der Sendung. Guten Tag, Herr Platzer.
Grüß euch miteinander.
Grüezi, Herr Platzer, Ihre Reaktion auf die Massnahmen vom Bundesrat gestern, hat Ihre Aktion in letzter Minute, am Tag vorher, hat das etwas gebracht und sind Sie mit dem Resultat zufrieden?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, ob es etwas gebracht hat. Immerhin können wir feststellen, dass, ich sage jetzt mal, für die allermeisten Restaurants, Speiserestaurants und Kasi, ist die Sperrstunde ab 23.00 sicher tragbar. Für Paar ist es natürlich sehr schwierig, da kommt praktisch eine tödliche Schließung zu liegen. Und bei der Beschränkung von der Anzahl Personen auf 4 jetzt ist, ja, da haben wir nicht so grosses Verständnis, wenn man gleichzeitig dann auch private Anlässe zulässt, bis 10 Personen, wo es kein Schutzkonzept gibt, wo keine Kontaktdaten erhoben werden. Also das ist ziemlich einschneidend. Aber alles in allem, ja, ich hoffe, dass die Massnahmen Wirkung zeigen. Da bin ich aber nicht ganz so überzeugt. Die Zahlen werden weiterhin hoch bleiben und ich weiß nicht, ob man bloß nicht gleich zum Lockdown kommt.
Eben, also Michel Beckler hat jetzt ein Restaurant in der Region Zürich. Er hat gesagt, er wäre für Schlüsse gewesen, weil die Massnahmen, die angekündigt wurden, sind schon vor anderthalb Wochen zu einem massiven Rückgang von der Kundschaft geführt. Und dass es heute wirtschaftlich fast nicht tragbar ist. Er ist also ganz gegenteiliger Meinung. Er hätte eigentlich wollen, dass man in Deutschland, in Frankreich, das Restaurant nicht schließt.
Also wir haben unsere Mitglieder gefragt, es haben 3.500 Unternehmer teilgenommen und dort haben 2/3 gesagt, sie wollen lieber kein Lockdown und 1/3 ja. Also es ist nicht so, dass wir die Frage nicht aufwerfen. Es hat nach wie vor Betriebe, die froh sind, wenn sie offen sein können, aber wir wissen auch, dass die Frequenzen eingebrochen sind. Nicht überall, aber an sehr vielen Orten. Die Polestei-Gastronomie hat 15 Betriebe geschlossen in Zürich und wir gehen davon aus, dass das nur der Anfang
ist. Ich habe ja eins als erstes Medium gemeldet, hat. Jawohl.
Ja, das weiss ich nicht.
Ich kann eher die Woche, sorry. Ja, ist gut, schon gut, schon gut. Gut, ich weiss. Oder sind wir aus einer anderen Region? Sonst wären Sie sicher auch bei dem Radio, wo richtige Informationen bringt. Aber Angela Merkel hat gesagt, nur noch 1/4 von allen Ansteckungen sind nachvollziehbar. Und was für Deutschland gilt, gilt wahrscheinlich auch für die Schweiz. Sie haben immer gesagt, ja, das im Restaurant, das funktioniert, unser Schutzkonzept. In Amerika weiss man aber an diesen Orten, wo die Leute haben nicht können ins Restaurant reingehen können, wie in New York, sind die Zahlen massiv runtergegangen. Dort, wo man hat auch können, indoor im Restaurant sitzen, sind sie aufgegangen. Das deutet also darauf ein, dass eben dort auch eine grosse Ansteckungsquelle ist, ein Platz.
Das ist jetzt eine Behauptung von euch. Also bis jetzt hat sogar das BAG bestätigt.
Ja, das sind Fakten. Das sind Zahlen.
Ja, wir sind nicht in Amerika. Aber das BAG hat uns bestätigt, dass...
Aber der Virus ist der gleich.
...die Schutzkonzepte im Gastgewerbe sehr gut funktioniert haben, dort wo man sitzend konsumiert. Dort, wo man die Abstände einhalten und Hygieneregeln kann befolgen kann, gibt das Infektionsrisiko wirklich sehr, sehr klein. Ich glaube nicht, dass sich das in den letzten Tagen verändert hat. Aber
das BAG ist in seiner Kommunikation auch nicht überall mehr haben. Und ich wollte es gar nicht an die ganze Maske. Katastrophendebatten aus dem Frühling erinnern, das Gefühl, die sind einfach nicht informiert, weil sie es nicht wissen. Eben weil nur ein kleinerer Teil überhaupt nachvollziehbar ist. Herr Platzer.
Das sagen dir, Herr Schawinski. Das BAG über die Kommunikation vom GAB kann man natürlich so diskutieren. Man kann auch über Kommunikation, die sehr unterschiedliche Kommunikation von der Taskforce-Mitglieder diskutieren. Vor rund 10 Tagen hat das Mitglied von Taskforce gesagt, sie würde jetzt nie in ein Restaurant gehen, oder? Seitdem brechen die Sequenzen ein. Jedes Taskforce-Mitglied verlangt irgendetwas anderes. Für mich ist das unverständlich. Das tut eine grosse Unsicherheit, eine grosse Angst in der Bevölkerung verbreiten. Es ist ein Beirat. Das wäre fast gleich, wie wenn meine Küchenmannschaft bei uns im Betrieb. Jeder würde einzeln irgendetwas über den Betrieb kommunizieren. Das ist Chefsache. Ich habe wenig Verständnis für das Vorgehen.
Das verstehe ich, aber offenbar die Wissenschaftler haben das Gefühl gehabt, im Verlauf des Sommers sagen sie an den Rand gedrängt worden oder eingemittet worden, eingezonet worden, haben sich dort nicht können durchsetzen können. Und das sind Hilferufe, Herr Platzer, von denen. Weil die wirklich gesehen haben, da kommt etwas ganz Grosses zu, ein riesen Truck fährt von uns zu und wir können die ausweichen, offenbar.
Ja, aber die sind alle ein bisschen unterschiedlich, die Hilferufe. Der eine will ein bisschen mehr und der andere will ein bisschen weniger Massnahmen. Aber ich bin nicht Epidemiologe, ich bin auch nicht Virologe, ich werde nicht über die Massnahmen diskutieren, ob sie gut sind oder schlecht sind. Unsere Aufgabe ist, die Situation in der Branche aufzuzeigen. Unsere Aufgabe ist, aufzuzeigen, dass die Situation dramatisch ist und dass, wenn es jetzt nicht Hilfsmaßnahmen gibt, dass 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind. Das Gastgewerbe ist der grösste private Arbeitgeber in der Schweiz mit 265.000 Mitarbeitern. Wir sind systemrelevant und wir hoffen sehr, dass die Behörden diesen Hilferuf hören. Es braucht jetzt Unterstützung, sonst vernichten wir Unternehmen.
Aber Herr Platzer, das ist doch nicht richtig, was Sie sagen. Weil wenn es jetzt angeordnete Schlüssungen gäbe, hätten Sie doch viel mehr Chancen auf Hilfsmaßnahmen als in der heutigen Situation. Dann hätten Sie doch wirklich die Chance, dass man, wie das in Deutschland passiert, wie in Frankreich passiert, dass man Ihre Branche massiv unterstützt und eben versucht, dass Restaurantbetriebe nicht definitiv zumachen müssen, sondern einfach die Überbrückungen überkommen.
Aber Herr Schawinski, fordert ihr, dass Restaurants, alle Restaurants in der Schweiz geschlossen werden? Wisst ihr überhaupt, was unsere Branche für eine Bedeutung hat für die Bevölkerung? Wie wichtig das die ist, auch in Bezug auf den sozialen Kontext, auch in Bezug auf das soziale Leben und vor allem in Bezug auf den Genussfaktor. Und wenn man das mit geeigneten Massnahmen nach wie vor weiterführen kann, dann ist das, glaube ich, für ganz viele Leute in der Schweiz sehr wichtig. Und selbstverständlich, ich sage nicht, es braucht keine Unterstützungsmassnahmen, wenn es nicht zu einem Lockdown braucht. Es braucht die eben jetzt auch für viele Betriebe, die gar nicht mehr können rentabel arbeiten, wie der Herr Beckler gesagt hat, dann braucht das Hilfe, dann braucht das Hilfsmaßnahmen, dass die nach der Krise auch wieder nach wie vor im Markt sind.
Also nochmal, ganz klar, ich fordere gar nichts, ich fordere keine Schlüsse. Ich will nur sagen, A, sind das Massnahmen, die in Deutschland und in Frankreich mit entsprechenden Hilfsmaßnahmen jetzt angeordnet worden sind, in der Schweiz nicht. Und ich weiss einfach nicht, ob Ihre Strategie sagen, es ist schlimm, aber wir bleiben offen und kommen dann eventuell keine Hilfsmaßnahmen über, weder Ihre Branche hilft noch der Bevölkerung. Aber danke vielmals für Ihre Meinung. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, Herr Platzer.
Sehr gerne, Herr
Schawinski.
Herzliche Grüße
ja.
Vom Kampftag auf Zürich.
Danke
vielmals. Gut, und bleiben Sie gesund.
Ja, und Sie auch. Tschüss.
Ja, ist gut. Danke vielmals, Herr Platzer. Merci.
Voll Gastronomie, Herr Präsident. Genau. Gehen wir noch kurz zum Radio 1-Hörer Joe, der da schon lange in der Leitung wartet. Joe, du hast auch noch eine Meinung.
Ja, es ist Joe. Hallo zusammen.
Sorry, Joe.
Ich habe, ich weiß nicht, ich habe nicht die ganze Sendung gehört bis jetzt, aber vielleicht ist das schon das Thema gewesen. Und so, also ich finde eigentlich Massnahmen grundsätzlich nicht schlecht, sofern eben natürlich den Spitälern dann nicht überlastet werden. Und sonst müssen wir dann je nachdem halt wirklich so einen Short-Lockdown dann einführen. Aber etwas anderes jetzt zu den Massnahmen, wo ich nicht genau verstehe, vielleicht verstehen die das. Wenn man jetzt im Restaurant ist, dann kann man ja zu vierten an den Tisch. Und wenn man draußen ist, muss man die Maske nicht tragen, außer man kann den Abstand nicht einhalten. Aber jetzt, wenn man in einer Gruppe ist, von vier Personen draußen, muss man dann die Maske tragen oder nicht?
Ja, dort, wo Leute zusammenkommen, muss man sie tragen. Man kann nur, wenn man allein im Wald ist oder überhaupt keine Leute rum sind, kann man sie auf der Seite lassen.
Also mit anderen Worten, wenn ich mit meiner Frau gehe laufen, dann muss ich Maske tragen.
Nein. Nein, du musst nicht, weil mit der Frau sowieso nicht, im engen Kreis. Aber dort, wo es ist eben nicht ganz klar definiert, man hat es versucht, so gut wie möglich zu machen, um nicht irrsinnige Vorschriften zu machen, die man nicht nachvollziehen kann. Dort, wo viele Leute zusammenkommen, mehrere Leute zusammenkommen, die sich eben nicht kennen, nicht in der Familie sind, dort muss man es tragen. Natürlich in Fußgängerpassagen, sowieso in Läden, aber eben auch dort in der Straße, in der Bahnhofstraße, wenn man auf und ab läuft, wo viele Leute sind, dort muss man sie tragen, ist klar. Das ist die neue Regelung. Mhm. Aber nicht, ja, wenn du irgendwo im Wald gehst, gelaufen, dann kommt vielleicht mal jemand vorbei. Dann kannst du vielleicht ein bisschen ausweichen, aber Maske musst du nicht tragen.
Ja, das ist auch das, was ich ein bisschen vermisst habe. Ich habe das Gefühl, dort wird das ziemlich ein bisschen unterschiedlich dann, ausgelegt. Kleine Gruppen, oder man kennt sich von der Schule oder in der Schule drinnen, wo man Maske tragen.
Das sind so Sprüche, ich kenne die Leute, oder? So Jastruppen in Rotenturm, oder wo das war. Ich kenne die alle, ja, ja, klar. Aber du kennst ihren Virus nicht.
Das ist einfach ein bisschen so das Problem. Ich hätte von mir aus sehen müssen, eine Zahl festlegen, wenn man draußen unterwegs ist und wir sind mehr als irgendwie vier Personen, sage ich jetzt, oder drei Personen, dann müssen wir Maske tragen. Aber, ja.
Also gesunder Menschenverstand. Ja. Hilft dann auch in dieser Situation. Ja, bitte, noch ganz kurz.
Und was
bitte.
Ich jetzt sonst noch vermisst habe bei diesen Massnahmen, dass man gesagt hat, jetzt sollen wir wirklich einmal die nächsten zwei Wochen auf Familienfest, Anlass, Einladungen, also wirklich einmal komplett verzichten. Außer die, die jetzt allein in einem Haushalt sind, dass man dort sicher noch natürlich kulanter ist, aber die anderen Familien und so, dass die jetzt auch noch müssen, jetzt die nächsten.
Man hat einfach eine Obergrenze gesetzt von 10 Personen, was eine klare Zahl ist, aber dass man sagt, du hast zwar heute Geburtstag, aber kannst du die ersten 14 Tage feiern, Das finde ich also noch nachvollziehbar, dass man das nicht gemacht hat.
Danke vielmals, Joe.
Also vielleicht einfach danke, noch erwähnen, das ist natürlich von den Dings her, oder von der Familie, also von der Ansteckung, wenn ich das da richtig gelesen habe, ist bei der Familie, tut man sich am ersten anstecken und dann ist es bei der Arbeit und dann zwischen nach, ja.
Ja, aber von irgendwoher wird es ja die Familie hineintragen. Das muss man immer schauen, wo es passiert ist. Man weiss, wenn man zurückschaut, wo man angesteckt ist, muss man zurückschauen und B, man muss früher schauen, wer man selber könnte anstecken. Es sind zwei verschiedene Gesichtswinkel, die man da muss beachten muss. Dass es also zwei Sachen geben. Wo ist man angesteckt worden und wer hat man können anstecken, seit man herausgefunden hat, dass man infiziert ist. Danke vielmals, Joe. Danke, dir alles Gute und bleib gesund.
Schönen Tag.
Danke, ciao.
Das war vom Talk Radio, Roger. Spannende zwei Stunden, nachdem dass wir gestern schon zwei Stunden da spannende Diskussionen gehabt haben.
Wir haben unglaublich spannende gestern, Daniel Binswanger hat über den Unterschied zwischen Schweiz, Frankreich und Deutschland geredet. Alex Bücherli, der ganz klar froh ist, dass jetzt endlich die Nightclubs zu sind und dass wir dort klare Regelungen haben. Wir haben mit dem Chef vom Hallenstadion geredet, mit dem Huldrych Günther, dem Professor, der sehr besorgt ist über die Entwicklung in den Zürcher Spitäler und das Gefühl hat, es passiert bei uns dann bald doch so etwas, wie es in Genf und im Wallis ist. Ein längeres Gespräch mit der Zürcher Bildungsdirektorin und Regierungsratspräsidentin Silvia Steiner, dann mit dem Professor Rainer Eichenberger, der von Anfang an von Herdenimmunität schwärmt und das Gefühl hat, das läuft in der Schweiz offenbar ziemlich gut. Und jetzt am Schluss noch der Casimir Platzer von Gastroswil. Und natürlich viele hören den Martin an. Dann haben wir Katrin gehabt, Philipp, Ruth, Mario und Joe und so weiter und so fort. Wow, unglaublich, was man alles erfahren hat in diesen zwei Stunden, Mark. Und die nächste Sendung machen wir wann?
Sobald es wieder etwas zu diskutieren gibt.
Genau. Es kann jeden Tag sein, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es hat sich wieder etwas verändert, eine neue Entwicklung, dann sind wir da bei Radio 1. Nicht nur natürlich jetzt mit Talk Radio, sondern jede Stunde mit News und die nächsten News in 3 Minuten.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.